der fast letzten Veranstaltung auf der SIGINT 2010 am heutigen Montag, das Panel zum Thema Games. Eine Frage, die ein Unbekannter auf einen Kasten der Telekom geschrieben hat. Wir wissen nicht, mit welchem Hintergrund. Wo ist mein Game-Controller? War er verwirrt? Wusste er genau, was er tat? Ich weiß es nicht. Ich fand es eine sehr gute Frage, die wir heute hier nicht beantworten werden, aber es sollen ja auch Fragen offen bleiben. Eingeladen für das Panel eine tolle Truppe, wie ich finde. Christian Majewski, ganz links, Independent-Spieleentwickler und am Aufbau des Cologne Game Labs beteiligt. Bastian Dietz, Pädagoge, ja, ich betone das. Ja, das macht immer direkt so einen geilen Eindruck, dass wir haben auch, ne? Wir haben erwachsene Leute mit Ausbildung hier sitzen, ne? Pädagoge klingt immer gut, ist beim Bayerischen Jugendring für Medien zuständig und Ibo Masari von der Electronic Sports League und auch zum Beispiel aufklärerisch mit der Elternlan unterwegs. Das ist natürlich wunderbares Personal für die Einordnung der Frage, ob Spiele jetzt in der Gesellschaft angekommen sind. Vielleicht können wir uns die Arbeit aber sparen und sind vollkommen obsolet. Ich würde nämlich gerne erstmal fragen wollen, wer von euch schon mal irgendein Game, sei es auf dem PC, auf der Konsole oder auf irgendeiner Handheld-Device gezockt hat. Ich bitte um Handmeldung. Ja. Kurzer Gegentest. Wer noch nicht? Ja. Ja, dann können wir uns das sparen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Die Games sind in der Gesellschaft angekommen. Nein, wer glaubt denn von euch, machen wir mal weiter, dass Spiele mittlerweile ein gleichberechtigtes Medium sind? Ja, das sind Gegenfragen, das gefällt mir gut. Also nehmen wir mal die Medien, die als klassische Medien empfunden werden, also Fernsehen, Buch und so weiter. Ist das mittlerweile ein gleichberechtigtes Medium? Ich frage jetzt erstmal nur euch und eure Einstellung persönlich. Ja oder nein? Also ein Ja ist Arm hoch, Nein ist Arm runter. Ja, und wer glaubt, dass das alle begriffen haben, auch außerhalb dieses Saales? Da bleiben die Arme dann unten. Hä? Dass es ein gleichberechtigtes Medium ist. Bitte, noch ein bisschen lauter, Entschuldigung. Ja, deswegen sitzen wir hier und deswegen lohnt es sich wahrscheinlich auch, dieses Panel abzuhalten. Ich frage einfach mal, was glaubt ihr? Gleichberechtigtes Medium in der Gesellschaft angekommen, ja oder nein?
Du meinst jetzt gerade jetzt, ob im aktuellen Zustand? Oder
in der Sekunde.
In der Sekunde. Ich würde sagen, hier in Deutschland sieht es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig aus. Da denke ich, dass es Amerika, dass die Leute da teilweise viel weiter sind, auch in Japan vor allem auch, weil da eben, dass das viel mehr in der Kultur verankert ist. Ich habe gerade auch, wenn man sich die Diskussion anschaut hier in Deutschland, auch im politischen Bereich, glaube ich, dass es doch sehr viele Berührungsängste gibt mit Computerspielen als Medium. Und das bremst uns ein bisschen aus, was die Weiterentwicklung des Mediums angeht. Andererseits muss man auch bedenken, dass die Spiele an sich ja auch sich erst weiterentwickeln. Also sie sind kein besonders altes Medium. Es ist gerade mal 30 Jahre her, dass die ersten Spiele erschienen sind. Insofern müssen die Spiele selber auch noch ein bisschen sich an die eigene Nase fassen und sind an diesen Problemen ja auch ein bisschen beteiligt.
Inwiefern beteiligt?
Naja, ich meine, die Vorwürfe, die in dieser Killerspiel-Debatte, ohne jetzt da jetzt unbedingt zurückgehen zu wollen, die sind ja nicht unbedingt vollkommen belanglos. Also es ist ja schon der Fall, dass der Spiele nun mal sehr häufig mit Gewalt sich beschäftigen und ähnlichen Themen. Und gerade, ich meine, ich als Independent-Spielentwickler sehe das Problem auch. Und es gibt bestimmt jetzt schon in Beispielen eben sehr viele, in dem Spielbereich sehr viele Tendenzen, eben gegen diesen bestimmten Klischees vorgehen zu wollen und ein bisschen andere Themen in den Spielbereich reinbringen zu wollen.
Also bei den Computerspielern ist natürlich die Frage auch dann merkwürdig, weil die gehen damit tagtäglich um. Wenn man jetzt die gesamtgesellschaftliche Analyse macht und sagt, ist es bei den Politikern, bei den Entscheidungsträgern angekommen, dann würde ich sagen, im internationalen Vergleich zu anderen Ländern, wo ja Computerspiele auch ein junges Medium sind, tut sich Deutschland schwer. Das hat aber nicht so sehr mit dem Thema Games zu tun, sondern ich glaube, das hat eine kulturelle Perspektive oder einen kulturellen Grund. In Deutschland haben es neue Medien grundsätzlich schwer. Und die Gewaltdiskussion in Medien ist auch nichts Neues, was mit den Games gekommen ist, sondern das hat in den 70er Jahren mit den Horrorvideos stattgefunden. Das hat in den 80er Jahren mit dem Aufkommen des Privatfernsehens stattgefunden. Was ein, also ich, wir sind eine Plattform, die halt auch über Deutschland hinaus aktiv ist, sodass ich das relativ aus eigener Erfahrung vergleichen kann. Also was ganz typisch für Deutschland ist, es gibt eine fast ausschließlich hier stattfindende Diskussion, nämlich diese Gewaltdiskussion, die wir selbst in Nachbarländern wie Österreich, die uns kulturell sehr nah sind, nicht so geführt werden. Das ist ein Unterschied.
Also spätestens mit Solitär und Minesweeper sind die Spiele in der Gesellschaft angekommen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer so die spieleferne Zielgruppe ist, dann sind es vielleicht noch die Leute so im Alter meiner Eltern und aufwärts. Aber selbst da stellt man fest, dass neue Spiele und neue Spielarten diese Zielgruppen einfach ein Stück weit erschließen. Wenn ich mir so die 45-jährige Steuerfachgehilfin vor ihrem Computer anschaue, dann
hast du das häufig?
Ja, doch, also ich schaue mir die gern an. Ja. Aber die sitzen dann halt vor ihrem Facebook-Account und spielen Farmville. Die installieren da nicht Doom 3 drauf, aber die spielen auch. Von daher, ich glaube, das ist schon irgendwo angekommen.
Wobei wir zum Beispiel, wir haben die Elternladen, ja, und wir machen das relativ lange schon, seit über einem Jahr mit der Bundeszentrale, und die Zielgruppe dieser Veranstaltung sind genau diejenigen, die man als Spieleferne bezeichnet. Das heißt Eltern, Pädagogen, Politiker, wir machen solche Veranstaltungen auch für Politiker, auch für Fachpolitiker, die im Bereich wirklich dann auch Entscheidungen zu fällen haben. Und was wir feststellen ist, dass sich viele mit dem Diskurs zu diesem Thema auseinandersetzen, auch sich beteiligen, aber verlässt nie diese diskursive Ebene. Das heißt, es gibt keine konkrete, lebendige Erfahrung mit Games. Und was auch vor allen Dingen eklatant ist, die können auch mit bestimmten Motiven, mit jedes Medium hat ja seine eigene Sprachwelt und Code und sowas, das ist halt ein eigenes System, können nicht umgehen. Also das sind unsere Erfahrungen. Und ein Aha-Erlebnis ist jedes Mal bei so einer Veranstaltung, wenn ich selber gespielt habe, gehe ich als ganz anderer Mensch hinaus, als wenn ich vorher auch, sagen wir mal, wirklich meterweise Fachliteratur zu dem Thema Wirkungsforschung und Computerspieleforschung gelesen habe.
Ich würde ganz gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil ich neulich über das Thema arbeiten durfte, weil wir eben immer sagen 70er Horror-Movies oder 80er. Als der Roman rauskam damals, hat Kant gesagt, Frauen sollten das nicht lesen, das würde Frauen verrückt machen. Oder als Goethe seine italienische Reise veröffentlicht hat, Johann Wolfgang von Goethe, der ja auch relativ als Klassiker gilt, sagen wir jetzt mal, haben die Leute gesagt, das wäre ja wohl Pornografie und was wäre das denn für ein Schwein. Also es gab diese Diskussion eigentlich schon immer. Die Frage ist das ganz normal? Also ist das wirklich ein normaler gesellschaftlicher Prozess, der hier stattfindet? Oder, weil das ist natürlich das, was hier mitschwingt, warum tut sich Deutschland damit so unglaublich schwer? Sind wir irgendwie disponiert, so auf eine bestimmte Art und Weise? Liegt das an der Vergangenheit oder wo kommt das her? Also weil ihr habt ja mit Leuten zu tun, ihr redet ja auch oft mit Menschen und versucht die zu überzeugen oder da näher zu bringen. Woran liegt es meist?
Also ich habe eine persönliche Theorie, aber ich weiß nicht, ob die jetzt so relevant ist. Also ich meine, das Problem ist, wir unterhalten uns tagtäglich, weil wir haben im Grunde genommen die größte Counter-Strike-Community weltweit bei uns auf der Plattform. Das heißt, wir kennen unsere Pappenheimer und wir haben es natürlich mit der gesamten Bandbreite der Angriffe zu tun. Vielleicht auch wichtig ist, weil wir halt auch Events machen und dann ist das natürlich, gibt es Counter-Strike ein Gesicht. Und dann bekommst du es natürlich auch mit dem gesamten Widerstand von Lehrerschaft, von Politikern zu tun, was mich natürlich in die erfreuliche Aufgabe versetzt, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Das mache ich auch gerne. Und weil wir halt solche Veranstaltungen auch in Frankreich haben, in Spanien, da gibt es auch Diskussionen. Dann geht es eher um das Thema Sucht oder es geht um das Thema Bewegungsmangel und dergleichen mehr. Aber eine derartige Diskussion, gerade was so Inhalte angeht, also gesamte Gewaltdebatte, aber auch nach dem Motto, das ist Schund, das gibt es, sagen wir mal, kulturell eher nur in Deutschland. Das hat in meinen Augen auch damit zu tun, dass das Thema Gewalt in unserer Gesellschaft extrem tabuisiert ist. Also wir reden von realer Gewalt, das ist tabuisiert, das merkt man halt auch gerade beim Afghanistan-Einsatz. Und ich glaube, dass wir trotz der letzten Dekade noch nicht, ich habe den Eindruck, dass viele Politiker noch nicht überzeugt sind, dass wir eine gefestigte Demokratie sind. Also viele trauen ihren Menschen, der Bevölkerung nicht zu, wirklich da so gefestigt zu sein. Und deswegen gibt es immer so eine Scheindebatte um die Gefahren von Medien. weil man nämlich die wahren Debatten über die sozialen Benachteiligungen zum Beispiel in der Gesellschaft, über strukturelle Gewalt in der Gesellschaft halt meidet. Es ist einfacher, solche Diskurse zu führen. Und das ist erstaunlich, das ist wirklich eine Gemengelage an Ursachen. Das hat natürlich auch was mit unserer Geschichte zu tun und das Thema Gewalt ist einfach tabuisiert. Und jeder Psychologe weiß, etwas, was verdrängt wird, das erzeugt Symptomatik und so ein Diskurs, gerade so emotional geführt, wie zum Beispiel nach Winden, wo wir es wirklich extrem gespürt haben, das kann man nur so erklären, weil Dinge wirklich vergraben werden und nicht die wahren Probleme beackert werden.
Bastian, du hast ja auch viel mit Politikern zu tun und vermittelst da viel. Ist das so ein Grundeindruck? Also wie ist die Gruppe so aufgespalten mit Leuten, mit denen du dich da unterhältst? Weil du arbeitest in Niederbayern, stellt man sich natürlich vor, um Gottes Willen, der Arme.
Ich arbeite eigentlich in ganz Bayern. Aber ich glaube, man kann den Schnitt eigentlich zwischen den Leuten machen, die sich für das Thema interessieren und den Leuten machen, die sich für das Thema nicht interessieren. Das ist grundsätzlich eine Frage von Bildung oder auf der anderen Seite von Ignoranz. Und ich habe das im Dezember beim Kongress auch in meinem Vortrag erwähnt. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit Politikern der CSU, die sich da sehr offen für Computerspiele zeigen. Ich habe mit den Politikern derselben Partei die schlechtesten Erfahrungen auch gemacht in dem Bereich. Also es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man an vielleicht einer Altersgruppe oder an einer politischen Zugehörigkeit festmachen kann, sondern ich glaube, es ist sehr stark persönlich in den Leuten verankert, ob sie sich für Neues öffnen, ob sie sich dafür interessieren oder ob das eher nicht der Fall ist. Und so aus meinen Gesprächen mit Politikern ist es so, dass ich immer wieder feststelle, dass es eher so eine Tendenz gibt bei Leuten, die so neu im Politikbetrieb sind, dass die eher offen sind, dass die sich eher informieren, dass die eine Idee haben, wo es hingehen soll mit irgendeinem Thema, aber noch keine vorgefestigte Meinung. Und je länger, dass die Leute in diesem Politikbetrieb drin sind, desto mehr vorgefasste Meinungen haben sie und setzen sich eigentlich mit den Inhalten nicht mehr auseinander. Das gibt dieser Beruf vielleicht her. Das ist vielleicht einfach so. Von daher ist es umso wichtiger, dass von der anderen Seite des Diskurses einfach immer mehr Anregungen kommen.
Habt ihr mal so ein paar Geschichten, also wo ihr mit Leuten gesprochen habt, jetzt, die ihr persönlich erlebt habt, wo ihr sagt, wow, das hat mich begeistert, da habe ich jemanden mal gekriegt oder ich war überrascht, was weiß ich, mit jemandem, der eben 65 plus war und auf einmal hat er dieses Game gezockt und hat es begriffen oder hat gesagt, das interessiert mich oder jetzt verstehe ich, was mein Enkel sagt, wenn, solche Sachen?
Naja, es gibt eine Veranstaltung, die eigentlich sehr toll ist, das ist, ich weiß nicht, ob die regelmäßig stattfindet, aber da kannst du vielleicht was dazu sagen. Im Bayerischen Landtag hat der ehemalige Staatsminister in der Staatskanzlei eingeladen, die sind immer für Medien zuständig und hat verschiedene Spielehersteller eingeladen im Landtag, abends so eine Spiele-Lounge zu gestalten. Und da war von Far Cry über Counter-Strike bis hin zu sehr einfachen Kinderspielen, Nintendo-Sachen, war da alles Mögliche aufgebaut. Und ich habe Alexander Radwan gesehen, der ist im Europaparlament für die CSU, der mit einer Kollegin von einer anderen Partei, die relativ frisch im Parlament war, dann zusammen SingStar gespielt hat, so um 10 Uhr abends mit ein, zwei Bier-Intos. Und es war einfach total lustig. In Bayern würde man sagen, es war grirbig. Das sind so diese positiven Erlebnisse, diese positiven Spielerlebnisse, die muss man einfach haben und das muss man durch eigenes Erleben eigentlich mitbekommen und erlernen und nur dann hat man die Möglichkeit zu verstehen, was sich hinter dem System oder dem Konstrukt Spiel überhaupt versteckt.
Ich kann es nur bestätigen, wir machen solche Veranstaltungen auch für Politiker. Also wir hatten im Nachgang von Winden gab es ja einen Sonderausschuss des Landes Baden-Württemberg und für diesen Sonderausschuss haben wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Politikerlage gemacht, weil die gesagt haben, wir wollen aus eigener Anschauung mal Counter-Strike ausprobieren und spielen und sozusagen erleben, wie wir das wahrnehmen. Und das war eine sehr, sehr, natürlich auch emotional sehr auffüllende Geschichte, weil das halt auch sehr nah ist an dieser Veranstaltung. Unsere Veranstaltung in Stuttgart, die ein paar Wochen nach Wimbledon stattfinden sollte, nicht die Politiker LAN, sondern unsere E-Sport-Veranstaltung, wurde auch verboten. Das heißt, wir sind auch in so ein politisches Fahrwasser hineingekommen, wo es wirklich darum ging, das, was ihr macht, das muss unterbunden werden. Also auf der Ebene hatten wir diskutiert. Trotzdem haben wir den Dialog weiterhin gesucht und konstruktiv mitgearbeitet. Und bei dieser Politikerladen, das war sehr, sehr interessant, weil die eigentlich gemerkt haben, ich erlebe mich ganz anders beim Spielen. Dieser soziale Aspekt, und wir haben wirklich auf Counter-Strike beharrt, weil das halt das Spiel ist, was in der Öffentlichkeit eben so in der Diskussion steht. Und dieser soziale Aspekt des Gamings, die Spielmechanik, worauf es eigentlich ankommt, da vergisst man die Bilder. Die Politiker haben vergessen, wie die Bilder eigentlich als Außenstehender wirken und haben sich wirklich als Spieler aktiv beteiligt und das dann ganz anders wahrgenommen als im Nachgang und das auch in den Gesprächen auch so dargestellt. Also deswegen bin ich eigentlich auch optimistisch. Also sozialer Wandel in jeder Gesellschaft ist möglich. Und beim Thema Games haben wir eine ganz große Chance, dass wir eigentlich auch auf die Kritiker und auf diejenigen, die diese Technologie nicht beherrschen, auch zugehen müssen und ihnen Angebote unterbreiten müssen. Probiert es aus. Das betrifft ja nicht nur das Thema Games. Es sind ja alle neuen Technologien, gerade im Internet, sind halt angstbehaftet, weil die Leute damit nicht umgehen können und auch die Bilder und die Ideen, die daraus entstehen, halt einfach auch nicht verarbeiten oder auch interpretieren können. Also diese positiven Aspekte haben wir erlebt. Auch in München hatten wir Munich Gaming, Eltern- und Politiker-Lands. Also es ist erreichbar. Auf der anderen Ebene, ich glaube, das wichtigere Thema als die Politiker zu sensibilisieren, ist eher die Eltern und die große Herrschaft derjenigen, die nicht spielen und die auch mit bedenklichen, in Anführungsstrichen bedenklichen Inhalten nicht klarkommen können. Also wir haben kein Problem zu sagen, ja, mittlerweile hat die Politik begriffen, Games sind ein relevantes Wirtschaftsfaktor, das setzt mehr Geld um als die Kinokassen und die Musikindustrie. Das hat die Politik mittlerweile begriffen und viele sagen, wir wollen auch sozusagen Games-Cluster in München, in Frankfurt ansiedeln und die alle betteln, sozusagen kämpfen um die Gamescom, die ja jetzt in Köln stattfindet. Das war wirklich ein Kampf. Also es fand in Leipzig ein paar Jahre lang statt, weil keine Messe eine Computerspielemesse machen wollte. Leipzig war die einzige kleine Messe, die gesagt hat, okay, wir haben eine Brautmesse, ist mal überspitzt ausgedrückt, jetzt nehmen wir auch noch eine Computerspielemesse. Und die hat sich über die Jahre entwickelt, die Branche ist gewachsen und jetzt streiten sich sozusagen die verschiedenen Bundesländer darum. Das ist ein positives Zeichen. Aber es gibt dann immer einen Wermutstropfen, das hat eher mit der kulturellen Ebene zu tun, das ist auch unabhängig von Games. Sie sagen, ja, wir wollen Games, aber nur das anständige Zeug. Und da bin ich immer extrem, das finde ich extrem problematisch. Wir sind zum Beispiel auch in Skandinavien unterwegs. Und in Skandinavien, die beharren natürlich auch auf bestimmte Werte, die auch Medien einzuhalten, aber die haben auch einen ganz anderen Ansatz für Freiheit. Und ein Medium kann sich nur entwickeln, wenn man inhaltliche Freiheiten gewährt. Dazu gehört auch die Entstehung von Erwachsenenunterhaltung, von Inhalten, die zum Beispiel ein Einzelner vielleicht als unanständig empfindet, aber solange zum Beispiel das Strafgesetzbuch 131, was in Deutschland ja auch aktiv ist, keine Gewaltverherrlichung propagiert wird, ist das einfach auch die Pflicht der Politik, solche Inhalte zu schützen, weil nur in diesem kreativen Umfeld können Dinge entstehen, die auch, sagen wir mal, pädagogisch wertvoll sind. Das kennen wir aus der Filmindustrie. Ohne sozusagen die Trivialindustrie kann nichts Wertvolles entstehen. Du brauchst alles. Du brauchst das gesamte Know-how und du musst die gesamte Industrie fördern und dann kannst du die Perlen sozusagen staatlich fördern, die dann in eine bestimmte Richtung politisch gewollt sich entwickeln können.
Man merkt, Ibo hat sich warm geredet. Danke. Christian, ja, das hört sich so an, als wäre für dich, also wir warten jetzt noch 5 Jahre, dann wirst du viel Geld kriegen, alle werden sich um dich reißen. Du wirst dir überlegen, auf welcher Messe du auftreten kannst als Star. Sieht gut aus.
Ich habe, lustigerweise habe ich genau das gleiche Problem wie in der Politik, nur auf einen sehr kleineren Bereich aus verkleinert. Also in meiner Familie habe ich einfach sehr großes Problem zu erklären, was ich da eigentlich mache. Das fängt ja, bei meinen Eltern habe ich das schon sowieso ein bisschen aufgegeben, weil die sowieso Computer nicht affin sind. Wo ich aber ganz gut merke, also, meine Freundin studiert Deutsch und Englisch auf Lehramt. Und wir kriegen uns auch immer wieder so ein bisschen die Haare, wo ich versuche sie natürlich dazu zu bringen, irgendwie Spiele zu kennenzulernen, ein bisschen mit mir irgendwie Sachen mitzuerleben. Sie ist da sehr offen, kommt aber mit Feedback rüber immer und erzählt immer, was das Problem ist, wieso sie da nicht reinkommt, was für sie vielleicht abschreckend oder fremd wirkt. Und was ich gemerkt habe, sowas geht ja auch in beide Richtungen. Das ist ja, kann ja auch durchaus eine Kommunikation sein. Also für mich ist das zum Beispiel auch ein sehr großes Feedback, eine sehr schöne Lernerfahrung. Was kann ich jetzt an meinen Spielen, wenn ich selber jetzt ein Spiel mache und versuche, ein vielleicht ein anderes Publikum anzusprechen, ohne jetzt das Spiel jetzt zu verdummen oder irgendwie auf triviale Sachen runter reduzieren. Wie muss ich das angehen? Wie kann ich so eine Person dann ansprechen? Wie kann ich ihre Erwartungen, die sie an ein Spiel haben, ihre Vorurteile untermauern und dadurch entkräftigen?
Ja. Ich lese mal kurz was vor und sage dann danach, von wem es ist. Der Begriff Killerspiele ist kein Rechtsbegriff, sondern eher die umgangssprachliche Beschreibung für Video- und Computerspiele mit gewalthaltigen und verherrlichenden Inhalten. Weder im Jugendschutzgesetz, im Jugendmedienschutzstaatsvertrag noch im Strafgesetzbuch wird der Begriff Killerspiele verwendet. Das ist von Wolfgang Schäuble, der war damals noch Innenminister, und ich war überrascht. Gibt es, also wie viele Leute, weil ihr habt mit denen zu tun, wie viele Leute gibt es, die diesen Dialog beherrschen? Weil man hat immer das Gefühl, Killerspiele wäre so ein Begriff, der einfach erstmal über Spiele drüber gestülpt wird. Und dass es aber eigentlich nur so ein paar Player gibt, die das machen, und dass das Gros der Gesellschaft da einfach nur darauf wartet, bis die es endlich begriffen haben. Also ist das was sich vielleicht einfach auch auflösen wird, wenn wir alt genug sind, um an den Positionen angelangt zu sein? Dass wir einfach nur warten müssen. Nicht bis die sterben, aber...
Also ich sehe gerade Fragen aus dem Publikum, aber ich will kurz was dazu sagen. Ich glaube, dass der Begriff Killerspiele sehr, sehr bewusst eingesetzt wird. Da geht es einfach um Polarisierung. Es geht darum, dass man bestimmte Wählerschichten erreicht mit seinen Aussagen. Und es ist ein Tanz auf dem Seil, bestimmte Wählerschichten zu erreichen und sich zu positionieren und andere Wählerschichten in dem Bereich nicht zu verlieren. Das ist was wenige Politiker beherrschen. Und gerade in dem Bereich von Innenpolitik ist es ja so, dass diese Innenminister oft diese Rolle des Hardliners spielen. Also die zeigen sich gerne in ihren Uniformen, der Reservisten gerade der Bundeswehr, die treten gerne in Feuerwehruniformen auf, die zeigen gerne, dass sie hart durchgreifen, nehmen gerne mal einen Knüppel und ein Schild in die Hand der Einsatzpolizei. Das ist die Rolle, die sie in dem Moment spielen, und in dem Kontext, glaube ich, muss man auch die Rhetorik sehen. Es ist immer nur wichtig, dass es auf der anderen Seite jemanden gibt, der die Gegenrhetorik aufbaut und dagegen argumentiert, sodass man mit der Wahrheit irgendwann mal in der Mitte landet.
Also der Begriff verfängt immer weniger, weil A, er hat keine Substanz, das wissen mittlerweile auch die meisten Fachpolitiker, was jetzt noch fehlt. Also er verfängt auch immer weniger. Also man merkt, also diejenigen Politiker sind sehr sensible Menschen, wenn es darauf ankommt, Stimmung wahrzunehmen. Und wenn sie merken, dass sie damit nicht mehr ziehen können, dann werden sie es sein lassen. Deswegen kann man eigentlich zwei Strategien fahren. Entweder man überzeugt die Politiker. Wenn sie überzeugt sind, müssen sie trotzdem nicht so handeln, weil sie müssen natürlich ihrem politischen Instinkt folgen, was ja auch nachvollziehbar ist. Oder wir versuchen sozusagen, diesen Begriff zu entzaubern, das heißt, die Bevölkerung eigentlich vor Augen zu führen, ihr werdet dafür dumm verkauft. Ja, und das gelingt besser. Da muss man natürlich dann einen Seitenhieb an die Medien richten. Die Medien nutzen diesen Begriff noch gezielt, weil er halt sehr schön polarisiert. Er wurde übrigens nach Erfurt 2002 vom Münchner Merkur eingeführt, von dem Redakteur. Und dann hat sich natürlich die politische Landschaft dessen bedient. Und noch ein Nachteil oder noch eine Schwachstelle, die wir momentan haben, der wissenschaftliche Diskurs. Also ganz viele Wissenschaftler zerlegen diesen Begriff ohne Schwierigkeiten, die wagen aber nicht den Schritt in die Öffentlichkeit. Und die Wissenschaftler, die heute noch die Öffentlichkeit dominieren, suchen gar nicht den wissenschaftlichen Diskurs. Also Professor Pfeiffer zum Beispiel, der macht eine Studie, und aber anders als alle anderen Wissenschaftler leitet er diese Studie nicht in den wissenschaftlichen Diskurs, sondern macht eine Pressemitteilung und geht in die Öffentlichkeit. Und das ist das, was ich eigentlich an der Politik bemängle. Hört die Wissenschaft, es gibt Wissenschaftler, und die Medien, hört auf, diesen Begriff zu verwenden und ladet nicht andauernd den Pfeiffer ein. Zum Glück kann ihn keiner mehr sehen, aber das ist dann auch...
Es gibt einen Punkt, den man vielleicht ganz gut auseinandernehmen kann an der Stelle. Das ist so die Unterscheidung zwischen der Rhetorik an der einen Seite und dem akuten Handlungsdruck, der entsteht. Und wenn man über Killerspiele spricht, sich darüber unterhaltet, einen ganz normalen Diskurs pflegt, dann ist es noch nicht das Problem. Problematisch wird es erst dann, wenn so etwas eintritt wie Winnenden oder Erfurt, dass ein Handlungsdruck in der Politik entsteht, dass man jetzt irgendetwas machen muss. Und dann sieht man sehr schnell, auch in den Ministerien, da heißt es dann, das 10-Punkte-Programm, was können wir machen? Und dann steht auf Platz 1, naja, Waffen verbieten, auf Platz 2 steht Killerspiele verbieten, auf Platz 3 steht Schulen verbieten. Dann heißt es, naja, 3 geht nicht, 1 ist schwierig, weil da legen wir uns mit den ganzen Schützenvereinen an, 2 Killerspiele, naja, ist eine kleine Gruppe, die das macht, naja, verbieten wir das, dann tun wir überhaupt was und wirken kompetent in dem Bereich. Und das ist nochmal was, was man, glaube ich, so in der politischen Handlungstheorie einfach nochmal ganz separat sehen muss. Das sind die Dinge, die laufen dann auch mal 2-3 Wochen, interessiert es in der Presse keinen mehr, und ob dann ein Gesetz draus geworden ist, interessiert eigentlich auch niemanden mehr. Aber diesen Gipfel, den muss man dann mal überstehen an der Stelle.
Fragen, ja, ich komme einfach mit dem Mikrofon nach vorne. Machen wir mal so eine kleine Fragerunde zwischendurch, weil ich finde es auch immer Wahnsinn, man platzt dann immer nach einer Stunde fast. Ja, fangen wir hier links an.
Ja, was mich interessiert ist, es wird ja, Sie haben gerade diesen Bogen aufgemacht zu Waffenverbieten, zu anderen Medien, Bücher war eben, aber da haben wir ja eigentlich in der Politik eine relativ stringente Linie. Wenn man an einem Kirmesstand zum Beispiel anbieten würde, auf Personenzielscheiben zu schießen, das ist in Deutschland verboten, oder es gibt jede Menge Bücher zu dem Inhalt, also das CIA Field Handbook, in dem Tötungstechniken beschrieben werden, oder der totale Widerstand von Major von Dach aus der Schweiz, das sind alles Bücher oder andere Medien, die in Deutschland verboten sind, weil sie genau Tötungshandlungen als Inhalt verkaufen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, dass in der ganzen Diskussion eigentlich nie über eine generelle Liberalisierung von gesprochen wird, sondern dass man immer nur speziell aufs Computerspiel abzielt. Warum ist das so?
Also wäre sozusagen die grobe, also dann der große Wurf. Ich glaube, es liegt einmal daran, dass Computerspiele definitiv einfach auch ein schwierigeres Standing haben. Aber Sie haben natürlich recht, wenn man sich die Liste anschaut der indizierten Medien. Wir reden jetzt nicht von den anstehenden Verboten, sondern den indizierten Medien, dann machen ungefähr Computerspiele maximal 10% aus. Und 90% sind klassische Medien wie Bücher, Tonträger, DVDs und Filme. Das ist eine andere Diskussion. Sie haben die Frage, warum das Thema Computerspiele so stark im Fokus ist, weil es als neues Medium ist, auch einfach auch stärker in die Mittelpunkt gezwungen wird. Also von der politischen Seite beispielsweise. Ja. Wenn wir jetzt einen Amoklauf hatten, dann werden Medien wie Film und Buch nicht thematisiert.
Ja gut, aber bei den Medien ist man ja schon durch. Es gibt ja keinen Schützenverein, in dem man auf Personenzielscheiben schießen darf.
Ja, ich weiß nicht, inwieweit das zielführend ist bei der Diskussion. Also letztendlich kann man natürlich Schützenvereine als Ganzes in Frage stellen. Das machen ja auch viele und sagen, warum muss ich eigentlich schießen lernen? Und das ist, also ich persönlich will diese Frage nicht in den Raum werfen, aber für mich ist es schon entscheidender, ob jemand wirklich konkret schießen kann, und das kann er im Schützenverein lernen, als ob jemand irgendwelche gewalthaltigen Medien konsumiert, weil er damit nicht die Kompetenzen erwirbt, Menschen zu erschießen. Und die ganzen Amokläufer von Erfurt überwindenden waren alle im Schützenverein.
Also was Medien angeht, glaube ich, muss man in Deutschland einfach zwei Sachen unterscheiden oder vielleicht drei. Ich glaube, wenn ich es im europäischen Vergleich so sehe, was abläuft, dass wir in Deutschland noch relativ viel Medien frei zur Verfügung haben. Da, wo es eingeschränkt wird, ist es auf der einen Seite durch einen Jugendschutzgedanken, dass man sagt, man will Kinder und Jugendliche vor Material schützen, das für Entwicklung nicht geeignet ist. Da kann man sich auch drüber streiten, inwieweit das der Fall ist. Und die andere Sache ist eher historisch bedingt, dass man eben bestimmte Kriegssachen, gerade Dinge, die das Dritte Reich irgendwie verherrlichen, verbietet, weil man sagt, das passt einfach nicht zu Deutschland, das will man dann nicht haben. Das sind so Einzelfallentscheidungen. Ansonsten, glaube ich, ist es noch relativ frei. Wo wir, glaube ich, aufpassen müssen, ist, dass über diese zwei Schienen, nämlich diese Nazi-Dinge verbieten und den Jugendschutz betreiben, dass das keine Einfallstore für irgendwelche größeren Zensurmaßnahmen werden.
Nur mal als Zwischenfrage, weil wir uns natürlich dann auch immer direkt mit diesem Killerspielbegriff beschäftigen. Wir reden ja immer davon, dass die das vermittelt werden soll, also Leuten, die keine Ahnung von Spielen haben, soll eben quasi so eine Medienkompetenz geschaffen werden, dadurch, dass man ihnen das zeigt. Jetzt denke ich immer, okay, nehmen wir mal das Beispiel, ich weiß nicht, wer hier World of Warcraft gespielt hat, man hat nach 5 Wochen Üben Ragnaros gelegt mit 40 Mann, ja. Wenn ich mir das Video heute angucke, wo wir das gemacht haben, kriege ich Gänsehaut. Wenn ich das vermitteln will, müsste ich sagen, okay, Dad, du suchst dir jetzt deine besten 40 Kumpels, dann übt ihr 5 Wochen und dann weißt du, was ich meine. Also kann man das überhaupt vermitteln, was wir da vermitteln wollen, in allen Belangen? Geht das?
Andersweise, also der Anspruch ist ja auch nicht, aus jedem einen Gamer zu machen, sondern diejenigen, die Entscheidungen zu fällen haben oder vor allen Dingen die Verantwortung zu tragen haben für Jugendliche und Kinder in der Erziehung, die müssen wissen, was ist der Spielspaß. Man kann das schon machen. Also bei Counter-Strike, auch bei WoW, das machen wir auch manchmal, kannst du natürlich am Anfang so einen Spielspaß mit kleineren Quests halt auch bewirken. Der eine oder andere bleibt dann auch als Gamer erhalten. Also es klappt auch. Und warum soll es nicht funktionieren? Und letztendlich merken auch viele, die sich dann mit diesem Thema auseinandersetzen, okay, letztendlich geht es um das Spielen und das Spielen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Also ich brauche jetzt nicht Schiller zu zitieren, das kommt ja immer bei diesem Diskurs, aber darauf kommt es eigentlich auch an. Oder das, was wir betreiben, also den E-Sport, wenn ich dann Politiker einlade, wir haben zum Beispiel jetzt im Juni eine Veranstaltung im Tanzbrunnen, da wird der OB auch da sein. Dann sagt er so, okay, das ist eine Sportveranstaltung. Also es ist etwas, was eigentlich nicht so fremd sein dürfte, weil die Menschen das wirklich auch so wahrnehmen. Wenn sie es einfach erleben, dann ist das nichts mehr Fremdes. Dann ist das Teil des menschlichen Lebens. Der eine spielt Fußball, der eine spielt Brettspiele und der andere spielt halt digitale Spiele. Das ist ein kleiner qualitativer Unterschied und kein grundsätzlicher Unterschied.
Weitere Fragen?
Ja, zum einen jetzt ganz kurz zu dieser Schützenvereinssache. Also ich glaube, es ist für uns als Community nicht besonders clever, sich hinzustellen und zu sagen, wir sind jetzt von einem Verbot bedroht und zeigen jetzt erstmal ganz schnell wild mit dem Finger auf andere. Ihr verbietet lieber die da, weil die sind böse oder so. Das ist, glaube ich, nicht so der richtige Weg, den wir da gehen sollten. Und dann hattet ihr vorhin darüber gesprochen, wie das denn ist mit Politikern, wie die da reinwachsen in diese Spielewelt. Ich glaube auch, dass das einfach eine Sache ist, die wird mit der Zeit kommen. Also wir haben jetzt zum ersten Mal, zumindest nach meinem Wissen, einen Bundesminister, der selber einige Jahre bekennender Far Cry-Zocker war. Und das kommt mit der Zeit. Der wird nicht auf die Idee kommen, das verbieten zu wollen. Ja? Und wenn mehr Leute mit so einem Mindset auch in dem Bundestag sitzen, auch in entscheidenden Gremien sitzen, dann kommt auch keiner mehr auf so dusselige Gedanken, so eine Spiele zu verbieten.
Welcher Minister? Ja, kannst du ruhig laut sagen. Wir freuen uns immer
über. Ich kann das laut sagen. Ich glaube, das ist an mir nicht böse. Philipp Rösler war das.
Wir kennen das Far Cry Zocker. Wenn ihr eine Frage habt, ist natürlich immer ganz schön. Dann gibt es von vorne auch Antworten.
Ich wollte nur kurz addieren. Also ich glaube, es ging jetzt nicht so sehr darum, die Schützenvereine zu verteufeln, sondern bei dem letzten Amoklauf kam ja der Junge ganz gepflegt an so ein Sortiment von einem Dutzend echter Waffen. Und das war, glaube ich, weil sein Vater im Schützenverein war, wenn ich mich nicht völlig vertue. Und deswegen, ich glaube, so kam der Kontext zustande. Okay, egal, whatever. Also ich finde es im Zweifel auch schlimmer, wenn die Leute an einer echten Waffe ausgebildet werden, ob das jetzt beim Schützenverein auf dem Schießstand ist oder sowas, oder mit einem Nintendo-Controller muss ich schon vergleichsweise hart werfen, um jemanden umzubringen. Deswegen.
Also vielleicht darf ich kurz was zwischenwerfen. Ich glaube, es ist immer eine Frage von Lobbygruppen und eine Frage von Macht, die da im klassischen Sinne mitspielt. Wer glaubt, dass es in Deutschland ein Sonnenbankverbot gibt?
Ich zeige einfach mal auf.
3, 4, ja. Es gibt ein Sonnenbankverbot und zwar ist es verboten für unter 18-Jährige ein Solarium aufzusuchen. Das gibt es seit 2 Jahren mittlerweile, weil man der Meinung ist, dass man so den Hautkrebs von Kindern und Jugendlichen reduzieren kann. Die dürfen sie bei uns in München immer nur gerne 4 Stunden lang in den englischen Garten legen. Da gibt es kein Verbot, aber es gibt ein Solariumsverbot. das ist ein Beispiel dafür, wo wieder mal Politik gemacht worden ist, gegen Kinder und Jugendliche, gegen Leute, die kein Wahlrecht besitzen, weil sie einfach eine Zielgruppe sind, die sich wenig wehren kann. Man aber bei einer anderen Zielgruppe, die sehr wohl ein Wahlrecht besitzt, nämlich bei Eltern und anderen Leuten, dokumentieren kann, dass man ja was tut dagegen. Und hier findet sehr wenig Ausgleich statt, weil die eine Lobbygruppe eben relativ stark ist, nämlich die Schützenvereine, die sagen dann, hey, CSU, du darfst nicht mehr mitlaufen bei uns, wenn wir unsere Umzüge machen. Und die andere Lobbygruppe existiert de facto nicht wirklich, weil die Leute, die Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche machen, das sind ungefähr so stark politisch wie die, die Lobbyarbeit für Goldfischzüchter machen in Deutschland.
Ich gebe mal hier nach vorne. Ich habe so eine eingeschränkte Sicht. Verzeiht mir, wenn ich jetzt falsche Reihenfolge einhalte. Wir machen einfach mal so weiter.
Ja, es wurde ja vorhin gesagt, dass einer der Gründe, warum es eben diese Diskussion über Killerspiele gibt, darin zu suchen ist, dass wir irgendwas anderes verhandeln, nämlich unsere irgendwie strukturelle Gewalt und solche Sachen. Was ich mich jetzt fragen würde, ist, wie schätzt ihr das ein, inwiefern wird da eigentlich auch noch was anderes verhandelt? Also vielleicht nicht konkret an dem Killerspiel, vielleicht eher mehr an dieser Suchtdebatte. Wie wird da eine Auseinandersetzung mit Abstraktionsebenen vielleicht verhandelt? Wie wird damit, was ja dann vielleicht auch historisch die anderen Verhandlungen über Bücher, neue, was weiß ich, Schallplatten und so weiter erklärt, nämlich dass es darum geht, dass Verschiebungen dessen stattfinden, was wir als virtuell, was wir als real wahrnehmen. Also dass wir uns eigentlich dabei schon auch gemeinsam in der Diskussion um Computerspiele mit der Grenze zwischen Virtualität und Realität auseinandersetzen. Seht ihr das auch oder ist da, ja, habt ihr da irgendwelche Einschätzungen?
Also in meiner, sagen wir mal, praktischen Erfahrung international, wo ich halt, also was wir auch machen, wir suchen halt den Dialog auch mit der Wissenschaft, öffnen unsere Community, wir haben über 2,5 Millionen Mitglieder, auch Wissenschaftler, die sich dann sozusagen solche Fragen stellen. Also das Thema Sucht ist in jedem Fall in meinen Augen etwas, was auch international überall auch diskutiert wird, was auch eine Substanz hat, also substanziell mehr herbringt als die Gewaltdiskussion, wobei ich das Thema Sucht ist natürlich auch gehypt, das muss man so sagen. Es gibt da aber sicherlich problematische Verläufe. Und was das wirklich spannende Thema ist, nämlich bewegen wir uns auf eine Welt zu, wo dann das Thema Realität versus Virtualität und die Auflösung und Grenzen, das ist das, was eigentlich im Kontext mit Games so gut wie gar nicht passiert, außer in Fachgremien und in der politischen Auseinandersetzung, auch um die Gefahren hin, wird das eigentlich weniger gesehen, außer wenn es um die Transfer von Gewalt und Moral aus dem Games in die reale Welten betrifft, dann wird das oft als Thema gebracht. Wobei es da natürlich wissenschaftliche Kontroversen gibt. Ne? Es gibt eigentlich ganz klare Position, dass jeder, der so ähnlich wie Herr Pfeiffer den Transfer von Games, von den virtuellen Welten in die reale Welten so eins zu eins propagiert, letztendlich vollkommen unseriös ist. Ne? Also das menschliche Gehirn ist glücklicherweise, deswegen haben wir auch, sagen wir, über die Evolution auch überlebt, in der Lage, sich in realen und virtuellen Gegebenheiten zu unterscheiden. Also zumindest zeigen es die neuesten neurologischen Studien, da gibt es eins von aus Bremen, Universität Bremen, der hat dann Spieler sozusagen mit realen Gewaltbildern aus Afghanistan oder Irak konfrontiert und mit ziemlich realistisch wirkenden Szenen von Call of Duty und ganz klar herausgearbeitet, dass da unterschiedlichste Bereiche im Gehirn aktiviert werden, dass dann der Mensch schon in der Lage ist, selbst bei den realistischen Bildern bei Call of Duty das ganz anders zu verarbeiten und ganz andere Dinge daraus zu machen. Also deswegen sehe ich, dass sich dieses Risiko für den Menschen eigentlich nicht so sehr.
Vielleicht können wir bei dieser Suchtdiskussion einen Moment bleiben. Das würde mich nämlich auch interessieren, weil ich glaube, jeder von uns diese Geschichten kennt. Also jeder von uns hat ja auch irgendwie persönliche Geschichten. Auf der einen Seite, dass man natürlich als erwachsener Gamer immer dann gerne die Beispiele bringt von den Freunden, die man hat, die zocken, die einen ganz normalen Job haben, die Kinder haben, die in die Gesellschaft eingebunden sind. Auf der anderen Seite kennt man aber auch Leute, die im Zweifelsfall mal hängen geblieben sind und ihr Abi nicht geschafft haben. Also ich kenne beides. Aber wie kann man dieser Suchtproblematik oder gibt, wo existiert ihr überhaupt und wie existiert ihr? Weil es beschäftigen sich jetzt nicht so viele damit. Also es gibt ja nicht wirklich was Greifbares in dem Bereich, wo wir jetzt ein Buch rausholen könnten oder zwei und die sind voll mit seriösen Forschern. Es gibt da noch nichts. Das ist doch total schwammig.
Also bei der ganzen Diskussion auch um die Sucht, ich finde es eine sehr paradoxe Diskussion eigentlich, weil erstens, also man kann es schön jetzt nachvollziehen, dass wir jetzt schon an dem Punkt schon mal gewesen sind. Die gleichen Diskussionen gab es schon in Bezug, das wurde ja schon hier in dem Kreis erwähnt, in Bezug auf Romane, dass man da auch sich ein bisschen der Realität entzieht und in eine andere Welt eintaucht und dass die natürlich auch sehr anregend sind, was man immer weiterlesen möchte und spät in die Nacht liest und sich eventuell auch die Augen dadurch kaputt macht. Heutzutage ist es aber total tolle Sache, wenn man Bücher liest und die Eltern versuchen einen eher zu ermutigen, Bücher zu lesen. Es wird gar nicht so negativ gesehen, viel Bücher zu lesen. Ähnliches Problem hat man natürlich auch bei Filmen gehabt. Also eben das ist ja auch schon teilweise auch so ein Prinzip des Filmemachens, also dieses Suspension of Disbelief, also sich einfach immer in der Sache hinzugeben und in diese Welt hineinzutauchen, was ja durchaus auch sehr positiv dargestellt wird und auch durchaus was Wünschenswertes. Und bei Spielen hat man jetzt, weil es natürlich auch das Medium ist, das jetzt aktuell kritisch betrachtet wird, wird es wiederum umgekehrt und da sieht man es auf einmal negativ. Und als Spielentwickler fühlt man sich dann so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits, klar, man versucht es, ein Spiel zu produzieren, wo sich Leute eben drin verlieren können, wo die Leute sehr viel spielen können, wo sie sich sehr angeregt fühlen davon und wo sie eben eine lange Zeit drin verbringen können. Aber andererseits wird man von außen natürlich kritisiert, so, das Spiel ist jetzt süchtig machend, das ist nicht gut, das ist böse und das, vielleicht solltest du das ein bisschen runterdrehen, die Sucht. Und jetzt ist man so ein bisschen, okay, was soll ich jetzt eigentlich konkret machen? Also was ist jetzt die moralisch richtige Entscheidung?
Bastian, du hast dich ja auch mit dem Thema auseinandergesetzt und tatsächlich auch mit Therapeuten und so mal gesprochen oder Leute, die sagen, ich arbeite als Therapeut in dem Bereich. Gibt es da schon was, wo du sagen würdest, das ist seriös oder das kann man jetzt mal erzählen, dass in der Richtung geforscht gearbeitet wird?
Nee, es gibt hier in Köln gibt es Forschung dazu, es gibt in Bremen Forschung, es gibt die verschiedensten Forschungen mittlerweile in diesem Bereich von Spielsucht. Das rührt daher, dass also stoffgebundene Süchte, sowas wie Heroin oder Kokain, das ist was man schon immer medizinisch irgendwie behandelt hat. Nicht stoffgebundene Süchte, also sowas wie Schokoladensucht zum Beispiel oder Putzsucht, sind so, naja, man weiß nicht so recht, was es ist. Deshalb ist es von den Krankenkassen auch nicht wirklich bezahlt. Und es gibt eine einzige Sache, die im Katalog der Krankenkassen drinnen steht, die auch mit Therapie bezahlt wird, das ist die Automatenspielsucht. Das heißt, wenn ich heute irgendwo in der Eckkneipe sitze und am Automaten ständig daddel und so viel Geld verzockt, dass meine Frau keine Lebensmittel mehr kaufen kann, dann kann die irgendwann mal zur AOK gehen und kann sagen, behandelt es den und dann zahlt die das auch. Von daher ist es gibt es in dem Bereich mehr klinische Forschung und weg von diesen Automaten, jetzt hin zu diesen Computerspielen, fängt es gerade an. Und das, was ich eigentlich gesehen habe, und da gibt es die unterschiedlichsten Aussagen dazu, lustigerweise im letzten Suchtbericht der Bundesregierung gibt es da überhaupt keine Aussagen dazu, was so die Bandbreite angeht, aber man geht eigentlich immer so von einer Bandbreite aus zwischen 1,8 und 3%, je nachdem welchen Forscher, welche Zielgruppe, welches Medium man untersucht. Und das gilt aber für alle nicht stoffgebundenen Süchte. Also das gilt, es gibt 3% der Leute sind schokoladensüchtig, 3% der Leute sind putzsüchtig, 3% der Leute sind computerspielsüchtig. Das ist was, das kann man nicht vom Tisch wischen, aber es ist natürlich auch so, dass man nicht mit, ich mag den Namen gar nicht erwähnen, dieses Professors, der aber behauptet, es gäbe 15-18%, was halt jeder seriös forschende Arzt oder Psychologe in dem Bereich sagt, das wäre toll, wenn es so wäre, dann hätte ich ausgesagt für mein ganzes Leben. Ist halt leider nicht.
Aber jetzt Ivo zum Beispiel muss ja eben auch, wenn du so eine Elternlan machst oder so, dann kommen natürlich solche Fragen. Wir reden von der Jugendkultur, die Eltern sehen irgendwie was, was sie nicht verstehen. Das wollen sie gerade verstehen, deswegen kommen sie ja und wollen das mal ausprobieren. Und dann sitzt da ihr Sohn oder ihre Tochter und spielt halt für ihr Gefühl natürlich eine viel zu lange Zeit an irgendeinem Medium rum. So. Und keiner kann irgendwie was Verlässliches sagen, ab wo fängt da eigentlich Sucht an? Gehört meine Tochter zu diesen 3%? Wäre schön, wenn sie putzsüchtig wäre, was auch immer. Also was sagst du dann? Weil du musst ja was Handfestes sagen. Wenn du damit nicht stoffgebundener Sucht ankommst, dann gehen die doch nach Hause.
Ja, das ist schon richtig. Also man soll auch alle Fälle, die es auch wirklich auch gibt, dann auch ernst nehmen und den Hilfe unterbreiten. Aber ich würde immer sagen, die Eltern auch beruhigen und sagen, hört mal zu, das ist etwas, was jetzt aufgebaut wird, ihr macht euch zu viel Sorgen. Es gibt Symptome, da gibt es halt auch relativ gute Handreichungen, woran erkenne ich das? Das hat auch nichts damit zu tun, ob ich jetzt 5 Stunden oder 10 Stunden spiele. Das ist jetzt endlich, auch wenn es ein erwachsener, junger Mensch ist, auch seine eigene Entscheidung. Es kommt darauf an, erlebt er das als Freiheitsberaubung? Also kann er wirklich sein Leben gestalten, wie er es möchte? Oder ist sozusagen das Spielen so dominant, dass alles andere nicht mehr möglich ist? Das ist, das entscheidende Kriterium. Und die Eltern, und solange es bei jungen Menschen geht, das ist auch unser Standpunkt, auch wenn es um eine Jugendkultur geht, haben natürlich die Erziehungshoheit und haben natürlich auch ganz klar die Vorgabe zu geben, hör mal zu, du darfst spielen, was du willst, was deinem Alter entspricht, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich versuche auch Eltern zu ermutigen, das zu fördern. Ja, und nicht nur den Kindern ein schlechtes Gewissen zu machen, ihr macht nur Schund, sondern das, was du tust, ist super. Mach das mit Freunden zusammen und mach das zu deinem Hobby, aber mach das in Maßen. Sorg dafür, dass du auch deine Schule hinbekommst und dass du halt auch Sport machst. Und wenn du das hinbekommst, dann darfst du es auch spielen. Also das ist das, also sagen, einfach ein einfacher, selbstverständlicher Tipp, den ich den Eltern gebe und wo sie eigentlich schon viel gewonnen haben, wenn sie rausgehen und nicht mehr diese hysterische Angst haben müssen. Mein Kind spielt World of Warcraft, es wird nächste Woche süchtig. Und das, diese Verunsicherung der Eltern, das ist ja ein viel größerer Schaden als jeder also Suchtpotenzial in dem Spiel.
Gibt es Fragen? Weitere? Okay, ich komme mal nach vorne.
Guten Tag. Es ist mir jetzt ein bisschen zu einseitig. Hier mögen alle Games also sagen wir, die Politiker wollen uns den Lolli wegnehmen und das, die sind alle blöd. Die Lobby der Spieler ist ja nicht unbedingt die Lobby der Leute, die Spieler spielen, sondern da gibt es dieses nette Haus am Rheinauhafen, wo Electronic Arts sitzt. Spieleindustrie ist ein Milliardenmarkt. Hat die Spieleindustrie wirklich alles richtig gemacht? Gibt es da überhaupt nichts zu bemängeln?
Ja, also die Spielindustrie ist ja, kann man so jetzt nicht als eine geschlossene Gemeinschaft jetzt definieren. Ich glaube, da gibt es sehr viele Unterschiede. Wir haben ja auch gerade eben Sachen angesprochen. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen, sage ich mal, Guitar Hero oder Counter-Strike. Das ist was vollkommen anderes. Mit beiden Sachen wird Geld gemacht, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Was ich so jetzt mitgekriegt habe, das ist halt gerade bei den Spielindustrie natürlich auch jetzt sehr viele Probleme auf einen zukommen, nämlich dass allgemein die Produktionskosten für Spiele immer weiter steigen natürlich. Das heißt, alle Spiele werden tendenziell versuchen möglichst viel Gewinn, möglichst mehr einen großen Hit zu erreichen, ein Begriff vielleicht Hit-Driven Industry. Also das heißt, nur die Top 3 aller Spiele machen überhaupt Gewinn und die anderen Spiele machen Verlust, aber die Top 3 Spiele, die Gewinn machen, machen so viel Gewinn, dass dieser ganze Verlust wieder ausgeglichen wird letztendlich. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Spiele sehr mainstreamig werden, also die Inhalte werden sehr flach, es werden alte Ideen wiederholt, das Einzige, was gesteigert wird ist der Production Value, also die Spiele werden sehr gut im Ausgeben von Geld, sie verbrennen Geld sozusagen. Da gibt es auch durchaus eben Gegentendenzen, also ich eben als Independent-Spielentwickler, es gibt eben so eine Gruppe von Spielentwicklern, die eben aus diesem Teufelskreis, aus diesem, wir müssen mehr Geld in die Spielentwicklung investieren, damit wir mehr Geld aus der Spielentwicklung rausbekommen, eben aussteigen wollen und sagen, das wird zu groß, da hat man keine kreative Kontrolle mehr und wir schießen uns da auch fest auf ein bestimmtes Zielpublikum. Und es gibt eben viele Spieleentwickler, die da aussteigen und sagen, okay, wir machen jetzt kleinere Spiele, wir machen alternative Spiele, wir versuchen die künstlerische Seite der Spieleentwicklung kennenzulernen. Und wir versuchen vielleicht andere Zielgruppen zu erreichen. Die sind teilweise sehr erfolgreich, teilweise nicht. Das ist halt etwas schwer, die dann auch, sage ich mal, zu erfassen, wie viel Geld sie jetzt konkret machen oder wie viele es sind, weil es teilweise eben auch sehr underground passiert. Aber ich denke, in der Zukunft werden wir viel mehr sehen halt eben von alternativen Entwicklungsstrukturen in der Spielbranche.
Aber ist das nicht im Grunde, wenn man jetzt das Wort Spiele ersetzen würde durch Film oder dann das Wort Spiele ersetzen würde durch Musik, könnte man doch genau die gleichen Sätze sagen. Also es ist eine hit-driven Industry, es gibt diese Riesenfilme, die finanzieren die kleinen Filme und ist da im Grunde genau das Gleiche, also im Grunde genauso in der Kultur fast angekommen, oder nicht?
Wobei, eine Anmerkung noch dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir an einer einheimigen, also sozusagen deutschsprachigen oder deutschen Spielindustrie wirklich so eine Kritik vortragen könnte. Das Problem, das wir haben, ist, dass Deutschland zwar nach Großbritannien der zweitgrößte Spielemarkt Europas ist, dass aber hier, wenn wir uns anschauen, welche Spieleentwickler sitzen hier und große deutsche Verlage, da sieht es eher mau aus. Natürlich gibt es die, aber wir sind eigentlich ein Entwicklungsland, was das Thema Games angeht. Und woran das liegt, warum entsteht kein Google zum Beispiel hier, was wie auch immer Google natürlich jetzt hier gesehen wird, warum entsteht zum Beispiel Electronic Arts nicht in Deutschland, sondern aus Kalifornien? Und der französische Staat, ja, der hat die France Telecom hat eine Tochter, die Goa, und die bringt Warhammer Online raus. Das ist wirklich auch ein sehr brachiales Spiel und es wird mit Milliarden Staatsknete sozusagen gepusht. Kanada wirbt aktiv Entwickler ab und sagt, wir bezahlen euch hier den Umzug und 50% der Personalkosten die ersten Jahre, ihr kriegt Fördergelder bis zum geht nicht mehr. Darum müssen wir sprechen. Also das heißt, wir haben sozusagen in Deutschland, sind wir ein Entwicklungsland. Und wenn die Politiker ihre Arbeit machen und eine Wirtschaftsförderung anständig machen und hier Spieleindustrie arbeiten kann, dann kommen wir die zweite Ebene. Und da bin ich ganz bei Ihnen zu sagen, wir müssen natürlich auch über die inhaltlichen Themen diskutieren. Aber kann ich Hollywood zum Beispiel einen Vorwurf machen? Aber im Umdunst von Hollywood entstehen halt auch viele unabhängige Projekte. Das heißt, Hollywood ist als Filmmotor eigentlich dann auch, gibt den Großteil des Geldes für Produzenten und die können dann mit der Kohle zum Beispiel auch mal unabhängige Sachen machen.
Aber um die Frage vielleicht nur kurz zu beantworten, warum oder ob die Spielindustrie was falsch gemacht hat, ja. Also natürlich, sie sind genau das, was Ivo gesagt hat, ausländische Unternehmen, die nach Deutschland gekommen sind, die waren es gewohnt, dass sie Erfolg haben, dass sie offene Türen einrennen und sind in Deutschland auf Widerstand gestoßen, vielleicht erstmalig auf Widerstand gestoßen und hatten niemand, der irgendwie politische Kommunikation betreibt. Wir haben jetzt den Fall, dass Facebook gerade versucht, ein deutsches Büro irgendwie aufzubauen hier, wo Leute irgendwie politische Kommunikation machen, so wie das bei Google jetzt drei Leute machen, wo einfach versucht wird, hier mit den Verantwortlichen etwas ins Gespräch zu kommen. Das hatten die letzten Jahre einfach ganz, ganz wenig gemacht. Und da muss man sagen, ist halt die Politik von so einem Unternehmen irgendwo dran schuld, dass man sagt, man muss nicht nur diese Gewinnperspektive im Blick haben, sondern man muss eigentlich immer mehr so ein bisschen diese gesellschaftliche Perspektive mit im Blick haben.
So, ich da ganz hinten war eine Wortmeldung. Ich gehe mal eben erst, weil sonst ich neige dazu, immer nicht so weit laufen zu wollen, weil ich natürlich faul bin, wie jeder Gamer. Ich hätte das gerne mit dem Joystick gemacht, aber Sport.
Test. Ich höre hier, die Industrie hat Fehler gemacht. Ich will mal fragen, inwiefern liegt es eigentlich wirklich in unserem Interesse, dass diese Diskussion, sagen wir mal, geklärt wird? Es ist ein Haufen Gratiswerbung für die gesamte Industrie. Die bleiben ständig im Gespräch. Die Politiker können ihren Tanz vorführen und um Wählerstimmen kämpfen. Die Spieleindustrie kann weiterentwickeln. Die Gamer können im Prinzip weiter kaufen. Gut, es ist teilweise erschwert, aber es ist jetzt auch nicht völlig unmöglich. Und da muss ich dann noch sagen, klar, wir haben jetzt keine nennenswerte deutsche Spieleindustrie, aber es ist doch trotzdem so, dass wir eigentlich eher noch dass die Spieleindustrie eher noch hier ihren Markt erweitern kann durch diese ganze Diskussion und dadurch einen Haufen Kohle auch einspart.
Also ich sehe das nicht so. Wenn man ganz konkret deutsche Spieleentwickler, wie zum Beispiel die Crytek-Gründer, fragt, die sich in Bayern ja ansiedeln wollten, oder die waren auch dort, haben das gegründet, Fördergeld bekommen wollten für Far Cry, glaube ich, und Prototypförderung haben das nicht bekommen und sind dann von Bayern nach Hessen gezogen, sitzen jetzt in Frankfurt. Und die ganze politische Diskussion bewegt die Brüder dazu zu sagen, wir ziehen jetzt weg aus Deutschland. Das ist eines der wenigen wirklich größeren Entwicklungsstudios, die auch einen internationalen Hit mit Crysis und mit Far Cry gelandet haben. Und sagen, wir gehen nach Ungarn, wo die sowieso ihre Entwickler haben. Die Spielindustrie ist international aufgebaut. Die Entwicklungsstudios können überall sitzen. Du kannst in Indien ein Büro aufmachen und dort entwickeln lassen. Und wo das vermarktet ist, das spielt keine Rolle. Das heißt, das schadet auf jeden Fall. Das schadet auch uns als Technologiestandort. Diese leidtragenden Diskussionen haben wir zum Beispiel als Unternehmen komplett abbekommen. Wir haben eines der größten Communities und wir sind eines der wenigen deutschen Unternehmen. Wir haben über 170 Mitarbeiter hier in Köln. Eines der wenigen deutschen Unternehmen, die im Gaming-Umfeld tätig sind und die wirklich innovativ und Pioniere sind in dem, was sie machen. Ansonsten hast du in Deutschland relativ viel, eigentlich nur Vermarktung und Sales und gar nichts. Und für uns ist dieser politische Kampf wirklich auch extrem anstrengend und gefährdet auch Chancen, ganz klar, Geschäftschancen. Also ich sehe das nicht so. Die Spielindustrie wäre froh darum, diese Diskussion aus dem Weg zu gehen, vor allen Dingen, weil sie in allen anderen Ländern, ob Schweden, Dänemark, Norwegen, selbst Großbritannien, niemals so geführt wird. Und das sind Demokratien, das sind Staaten, die auch Gesetze haben, wo du auch nicht einfach alle Inhalte publizieren kannst. Aber so eine Diskussion gibt es da nicht. Und deswegen finde ich das ein bisschen problematisch, dass wir sagen können, das wäre kostenlose Werbung, sehe ich nicht so.
Vielleicht, also Christian will sowieso darauf antworten. Ich würde gerne fragen, das zieht ja auch Probleme nach sich, wie zum Beispiel das Ausbildungslehrgänge oder sowas. Also sowas wird ja dann auch nicht gefördert. Das heißt, wir sind in allem langsamer, auch in allen Hinwegen. Wo würdest du denn gerne so fantasiemäßig am liebsten arbeiten als Gamer? Also wenn du, als Gamer, sag ich schon, als Games-Entwickler. Also wenn du könntest jetzt das Land aussuchen, du kannst da erleben, arbeiten, wo wäre es am geilsten?
An mich gestellt ist gewesen, ich
frage. Ja, ja.
Ja, also übrigens auch, genau das wollte ich eben auch erwähnen. Also es geht ja nicht nur um Spielentwicklung, es geht natürlich auch um Ausbildungsmöglichkeiten. Ich bin gerade eben daran beteiligt, ein Institut an der FH Köln zu gründen, wo wir eben einen Studiengang anbieten werden für eine künstlerisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Computerspielen. Und wir rennen da auch leider auch keine offenen Türen ein. Also wir haben zum Glück Förderung bekommen und wir haben es jetzt endlich mal geschafft, aber es war ein sehr langer Kampf gewesen auch und wir merken, dass es da gewisse Reibungsprobleme gibt. Was andere Länder angeht, also wir stellen es auch vielleicht richtig schlimm dar, dass hier in Deutschland alles so diese Diskussion stattfindet. Es ist ja nicht unbedingt so, dass diese Diskussion in anderen Ländern überhaupt nicht existiert. Sie existiert vielleicht auf einer ganz etwas anderen Ebene. Also zum Beispiel, woran ich mich ganz gut erinnern kann, ist, dass bei letzten GDC Europe der Entwickler von Heavy Rain, David Cage, sich auch eben über Zensur und über eben die ungleichmäßige Behandlung von Computerspielen gegenüber anderen Medien beschwert hat. Bei ihm war es auf einer anderen Ebene gewesen, nämlich dass sein Spiel hatte eine Duschszene gehabt, die in Amerika eben verboten gewesen ist. Also das war nicht erlaubt gewesen. Er war eben dann gezwungen, einen Charakter im Badeanzug duschen zu lassen, was von der Handlung her total absurd war. Und auch sein Spiel ist auch eines der einzigen, das ab 18 Jahren in Amerika freigegeben werden darf erst. Da gibt es eine Liste ganz klein eigentlich von Spielen, die dort nicht erlaubt sind. Also die Diskussion findet überall irgendwie so ein bisschen statt. Der einzige Unterschied ist, dass vielleicht in anderen Ländern einfach mehr Entwicklung stattfindet insgesamt, sodass, wo ich hier das Gefühl habe, dass von Anfang an so eine Art Selbstzensur stattfindet. Also man hat quasi die Werte des eigenen Landes so ein bisschen verinnerlicht und konzentriert sich eben auf andere Spiele mit anderen Inhalten, die dort akzeptabler sind. Diese Inhalte sind aber mit der Kultur hier in Deutschland eben nicht kompatibel. Also in Deutschland ist sage ich mal, sexueller Inhalt nicht so brisant wie zum Beispiel gewaltfährlicher Inhalt. Und durch diese Inkompatibilität findet, glaube ich, diese Diskussion hier statt. Gewaltfährliche Inhalte
sind schon verboten. Also wir reden ja über Themen, die sozusagen alles, was gesetzlich geregelt ist, das wissen ja, also weiß die Spielindustrie, die richtet sich darauf ein, die USK arbeitet eigentlich auch ziemlich gut. Das funktioniert auch, die Selbstkontrolle. Die ist auch ziemlich komplex aufgebaut. In der USA sind auch alle gesellschaftlichen Gruppen, die relevant sind, Kirchen, Vereine, die unterschiedlichen Institutionen sind auch dort integriert, sodass man sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene auch Inhalte diskutieren kann. Das funktioniert auch alles einwandfrei. Und trotzdem gibt es diese Diskussion. Die gibt es in anderen Ländern, klar, je nach Tabuisierung dort gibt es halt andere Inhalte. Aber in Skandinavien zum Beispiel, also wir haben Events, wo wir gesagt haben, wir müssen, wir haben ein Kantorstag-Event, wir müssen eine Altersgrenze festsetzen. Da haben wir mit dem Veranstalter dort vor Ort eine Diskussion geführt, dass das nicht geht. Weil wenn ein 15-Jähriger mit, oder ein 10-Jähriger mit seinem größeren Bruder kommt, dann müssen wir ihn reinlassen. Also für die war das viel schlimmer, ihm sozusagen die Freiheit zu berauben, eine Veranstaltung zu besuchen, eine LAN-Party, als zu sagen, nee, wir wollen, dass keine 12-Jährigen auf einer Counter-Strike-Veranstaltung war. Da habe ich erst gemerkt, dass die komplett eine andere Denke haben und auch nicht geglaubt haben, das, was ich erzählt habe mit verbotenen LAN-Partys nach dem Windenden-Fall. Das haben die Leute gar nicht so mitbekommen und für also vollkommen ausgeschlossen erachtet. Und ich meine, auch diese ganze Diskussion mit Bildung, das ist auch ein typisch deutsches Thema. Wir haben die Schulmeisterschaft. Wir versuchen, das Thema Computerspiele in die Schulen zu tragen. Das ist eine ganz große Herausforderung, weil natürlich geht es darum, Games auch sinnvoll zu nutzen und zum Beispiel auch zu sagen, was kann ich für die Schulunterricht daraus abstrahieren und wie kann ich das sinnvoll nutzen, wie alle anderen Medien auch. Und die Diskussion wird in Deutschland überhaupt nicht geführt. Da wird nur gesagt, Computerspiele macht dumm, die Schüler haben schlechte Noten und das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, die besten Beispiele sind skandinavische Länder, die haben schon sehr gute Modelle, die nutzen Computerspiele wirklich intensiv für den Schulunterricht und ich meine auch gerade Finnland zum Beispiel und Schweden sind sehr, sehr stark und die schneiden ja auch, was so die PISA-Studien gibt, auch sehr gut ab. Das heißt, letztendlich sind neue Medien eher eine große Chance für die Bildungswesen. Das ist eine ganz große Baustelle, brauchen wir gar nicht alles aufzumachen.
Ich gehe mal wieder nach vorne, ich glaube hier.
Ich möchte die Frage von eben nochmal anders formulieren. Sie haben das ja gesagt, dass nur 10% der indizierten oder verbotenen Artikel sind elektronische Medien, der Rest entfällt auf die klassischen Medien. Auf der anderen Seite haben Sie, ich glaube, vorletztes Jahr ist erstmals mehr Geld mit elektronischen Medien umgesetzt worden als mit klassischen Medien. Das heißt also, dass die Verbotsstärke die Regulierung ja eigentlich statistisch am geringsten in den elektronischen Medien ausfällt. Alle anderen Bereiche sind deutlich stärker von der Regulierung betroffen. Das heißt ja eigentlich, dass Sie, wenn wir diese Zahlen zugrunde legen, und das heißt ja, dass eigentlich von daher, was den Regulierungsimpact angeht, den elektronischen Medien die Sonne aus dem Arsch scheinen müsste und man eigentlich sagen müsste, hurra, sind wir froh, dass es uns nicht so schlecht geht wie Film, Buch etc. Von daher verstehe ich da, vor diesem Hintergrund die Diskussion nicht ganz.
Also vielleicht, um kurz klarzustellen, was das bedeutet, wenn elektronisches Medium bei uns nicht vorhanden ist, weil es indiziert ist zum Beispiel, dann bedeutet das ja ein Werbe- und Verbreitungsverbot. So weit kommen die meisten gar nicht. Also das sind die 10%, die tatsächlich hier auf dem Markt erschienen sind und dann weg. In der Regel macht es ein Unternehmen nicht, dass sie wahnsinnig viel Geld in Werbung investieren, wahnsinnig viel Geld in Vertrieb investieren, nur um dann am Ende, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze zu fallen und das ganze Zeug wieder einstampfen zu dürfen, sondern die produzieren das für den Markt einfach nicht und es existiert halt in anderen Märkten. Von daher sind diese 10% so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die...
Also wenn Sie sich die Liste anschauen, das ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die bringen im monatlichen Bericht, den habe ich immer vorlegen, weil ich als Jugendschutzbeauftragter verpflichtet bin zu schauen. Und bei den Computerspielen, das sind wirklich immer eine Handvoll. Meistens sind das auch gar nicht deutsche Versionen, sondern eher EU-Versionen. Dann sagen sie, die Industrie reguliert sich selbst. Deswegen stelle ich mir die Frage, warum es überhaupt eine Diskussion gibt. Nein, wieso sind wir nicht betroffen? Wenn Verbotsanforderungen im Raum stehen, wenn Leute sagen, Counter-Strike, was früher ab 12 war und jetzt ab 16, das führt dazu, dass Jugendliche Amok laufen, das sollte verboten werden. Oder wenn eben oft der Vorwurf kommt, warum erschießt ihr Menschen in dem Spiel? Und ihr seid Kriegsverherrlicher. Wissen Sie, wenn ich sozusagen mich rechtfertigen muss, ja, dass ich sozusagen die Soldaten von morgen ausbilde, wo ein Counter-Strike-Spieler sagt, hallo, sind wir noch in der gleichen Welt? Das sind Menschen, die mit Waffennahheit überhaupt nichts zu tun haben. Darum, um solche Themen geht es. Nicht darum, ob die staatlichen Behörden, in meinen Augen ist das ein gutes Zeichen, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien scheint dann gut zu arbeiten. Es sind die strengsten Regeln weltweit. Also sowohl was die USK angeht, das betrifft ja dann die Alterseinstufung nicht der indizierten Medien, als auch was die BPJM, es funktioniert ja. Aber das hat da nichts mit der gesellschaftspolitischen Diskussion zu tun. Wir stehen hier sozusagen vor einer Situation, dass Computerspieler sich als Kriegsverherrlicher beschimpfen lassen.
Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ob man aus welcher Perspektive, dass man die Diskussion führt. Die Spielebranche ist natürlich die Branche, die dann wirtschaftlich da irgendwie benachteiligt ist an der Stelle. Und die Leute, die da arbeiten, wie der Ibo, die sind dann natürlich, glaube ich, einfach persönlich ein Stück weit betroffen, wenn ihnen vorgeworfen wird, sie machen da irgendwie kriegsverherrlichende Dinge. Ich glaube, man muss die Perspektive aber dahingehend wechseln, dass man sich Kinder und Jugendliche anschaut und dass man sich anschaut, wer so der normale Spieler ist. Und die Diskussion geht in die Richtung zu sagen, verbieten wir bestimmte Inhalte für Jugendliche, und wenn es für Jugendliche nicht in Ordnung ist, ist es ja vielleicht für Erwachsene auch nicht in Ordnung, dann verbieten wir es für Erwachsene gleich mit. Und das ist die Gefahr an der Diskussion. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, weil das gar nicht so unbegründet ist.
Ganz kurz. Ja, ich weiß nicht genau, also weil weiß nicht, ob wir da jetzt weiterkommen. Der Punkt ist, es ist natürlich vielleicht auch ein Umkehrschluss zu sagen, nur weil die sich trotz der Verbote so gut verkaufen, kann das Problem nicht sein. Ich glaube, deswegen sitzen wir ja auch hier, und das wer schon mal sich innerhalb dieser Panels so ein bisschen umgeschaut hat in den vergangenen Jahren, diese Probleme, über die wir dann primär reden, überlagern die Probleme, über die man eigentlich reden sollte, weil die immer so offensichtlich scheinen, aber zum Beispiel sowas wie so eine Suchtproblematik oder so, erachten wir zum Beispiel, glaube ich, alle, die wir da sitzen, als interessanter als diese Killerspiele-Problematik. Und es wird aber immer über Killerspiele geredet oder es wird über große Konzerne geredet und über Wirtschaftsmacht. Der einzige Grund, warum Spiele mittlerweile überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung sind, ist dieser Wirtschaftsfaktor. Das ist eigentlich ein bisschen peinlich. Also deswegen, weil damit jetzt so viel Kohle gemacht wird, ist den Leuten auf einmal so, ups, okay, wir sollten jetzt doch mal über Spiele reden, die verdienen damit Geld. Ne?
Ja, und deswegen, weil die ihre Kinder spielen. Ich meine, es ist ja keine Minderheit. Ja? Das ist ein, Millionen Menschen spielen Games, und junge Menschen, die heute aufwachsen, das ist ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Alltagskultur, das zeigt ja die Gym-Studie oder die Kim-Studie. Das heißt, mittlerweile kann man das Problem, wenn man es als Problem bezeichnen möchte, einfach nicht mehr ignorieren. Und natürlich ist es legitim zu sagen, warum machen wir nicht die Diskussion auf einer höheren Ebene und diskutieren sowas wie gesamte Medien und wie sieht es da aus mit Verboten und Zensur. Die Diskussion kann man auch führen, klar. Und da sehe ich auch ein Risiko. Also ich persönlich bin für die jugendschutzrechtlichen Regelungen, die wir haben. Die sind die strengsten der Welt. Ich bin trotzdem dafür, aber ich würde sagen, gerade beim Thema Erwachsenenunterhaltung, da sind wir in Deutschland, da driftet die Diskussion oft in eine bedrohliche Situation, wo man sagt, da werden Inhalte wirklich nach einem Geschmacksurteil verboten, und das ist ein großer Einschnitt in unsere freiheitlichen Rechte, ein Verbot. Und da sehe ich schon ein Risiko. Da können wir, glaube ich, gemeinsam diskutieren. Das bezieht sich nicht nur auf die Games, ja.
Wollt ihr noch? Seid ihr noch heiß? Ja, mach ruhig. Nee, das gebe ich mal weiter.
Okay, ja. Ihr hattet ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wie das denn ist mit Entwicklungsstudios in Deutschland und warum die hier nicht so einen hohen Stellenwert bekommen, auch in der Gesellschaft. Ich glaube, das hat auch einfach was mit diesem Klima dieser Debatte zu tun. Also ich möchte, glaube ich, als, weiß ich nicht, was ist gerade groß, Bad Company 2 oder Modern Warfare 2 Entwickler ungern in Deutschland entwickeln, weil dann käme ich mir eher vor wie irgendwie so ein, mit so einem Spießrutenlauf. ich meine, man schaue sich diesen deutschen Computerspielepreis an, da ist irgendwie eine Farce gewesen, da wurde irgendwie, ich weiß nicht, was wurde da ausgezeichnet, okay, Anno, das ist so noch okay, aber dann wurde es auch schon eng so, ne, also, ja, also, das war eine reine Farce, also es wird einfach nicht honoriert, wenn hier anständiges Zeug entwickelt wird. Und dann hattet ihr vorhin auch was dazu gesagt, wie das denn ist mit einen Markt schaffen für weniger gewalthaltige Spiele, die halt trotzdem irgendwo daher kommen, dass wir Entwicklungsstudios hier haben. Da gibt es ein wundervolles Beispiel dafür, wo mal ein Spiel als Abfallprodukt sozusagen entstanden ist, und zwar zum Beispiel Portal, was als Abfallprodukt sozusagen zu Half-Life 2 entstanden ist und eine riesen Fangemeinde hat und voller nerdiger Meme steckt und also sehr, sehr, sehr vielen Leuten Spaß macht, und ein tolles Beispiel dafür, das wäre nie entstanden, wenn man irgendwie solchen Leuten wie Gabe Newell oder so damals gesagt hätte, nee, hier mit Schießen ist aber mal gar nicht.
So, ich glaube, ja? Okay, ich mache mal einmal von hinten nach vorne. Bitteschön.
Ja, hallo. Ich wollte mal noch so ein bisschen einen anderen Aspekt reinbringen, und zwar, ich würde mal sagen, es sind ja nicht nur die Politiker, die sozusagen auf der anderen Seite stehen, sondern es gibt da so eine gewisse Gruppe an vor allen Dingen, ja, sagen wir mal, Pädagogen, Psychologen, Traumatherapeuten. Also ich war da letztes Jahr auf einem Vortrag von dem Lutz Ulrich Besser, falls der Name irgendwie was sagt, der ist mit dem Gerald Hüther und dem Herrn Pfeiffer aus Hohenhofer, der uns allen bekannt ist, recht gut verbandelt, und der Name hat den sinnigen Titel Brainwash gehabt von das war auch wirklich ein Brainwash-Vortrag, allerdings da waren also von der Caritas Pädagogen eingeladen, so im Alter zwischen 40 und 50, die haben alle keine Ahnung von Computerspielen, und dann wurde denen dann so sehr plakativ gezeigt, was denn da alles so Schlimmes passiert und dass das alles ganz gruselig ist, und auf der Schiene so, ja, da wird einfach die Jugend verroht, da wird Gewalt eingeübt, und wenn man dann mit dem Argument kommt, ja, die Computerspieleindustrie sollte doch bei uns Arbeitsplätze schaffen, dann ist das auch noch irgendwie eine Unterstützung von Kapitalismus oder sowas. Also das ist ganz furchtbar. Also da verdienen ja Leute Geld dran, das ist ja ganz schlimm. Und das ist ja noch schlimmer, als wenn das irgendwie kostenlos gemacht werden würde.
Das ist übrigens lustigerweise was. Die ersten Leute, die in Bayern eine kommerzielle Kindertagesstätte eröffnet haben, die hatten am Tag nach ihrer Kita-Eröffnung eine Spreierei an ihrer Hauswand: Ihr Schweine verdient mit Kindern Geld. Und heute wird 80% vom Staat Kita-Bau gefördert. Also man sieht, wo es hingeht.
Ja, genau, das ist bei der Kirche genauso. Die buddern auch nur 5% von der Kirche rein. Der Rest wird vom Staat bezahlt. Aber ja, das ging halt darauf hinaus, die Jugend wird verroht, und wir zeigen jetzt mal allen Pädagogen, die damit Kindern zu tun haben, dass das alles ganz furchtbar ist. Und da werden also Mechanismen eingeübt, das Gehirn wird darauf geübt, irgendwie die Gefühle wegzulassen und einfach automatisch irgendwie drauf loszuschießen oder sowas. Das würde dann zu Amokläufen führen, oder wir können ja froh sein, dass es noch nicht mehr Amokläufe gibt und so weiter. Und was bei dem Vortrag einfach komplett unter den Tisch gefallen ist, ist die Frage, können Kinder und Jugendlichen zwischen Realität und Fiktion, was du schon gesagt hast, unterscheiden? Da wurde nicht drauf eingegangen. Also
ich habe diese Erfahrung auch gemacht, also Psychotherapeuten oder auch hier bestimmte Lehrerverbände, auch Lehrer insgesamt, sind auf der einen Seite sehr überfordert, weil sie mit dem Thema nicht klarkommen. Es ist auch ein Verständnis, dass man halt irgendwie hilflos ist und in den Strukturen, die zum Beispiel die Schule halt auch vorgeben, wenig machen kann. Es gibt gute Lehrer, die halt auch, sagen wir mal, AGs machen, das gibt es ja alles. Und bei Psychotherapeuten, es ist wirklich auch manchmal so ein verschwörungstheoretischer Touch dabei. Also ich habe diesen Kölner Aufruf, wo dann hier militärischer Komplex und Tötungshemmung gesenkt und die amerikanische Armee. Also das ist ein ganz gefährliches Surrogat, und ich finde es bedenklich. Also das ist so ein bisschen Spinnerei. Es ist okay, wenn das sozusagen innerhalb dieser Sekten oder sektenähnlichen Vereinigung bleibt. Das Problematische ist, das betrifft natürlich die Lehrerausbildung. Teilweise werden diese Leute auch gehört von Politikern in Fachausschüssen. weil viele Politiker sind auch Lehrer, das sind so alte Netzwerke, dann holt man die als Gutachter. Und das einzige Mittel dagegen ist, im Grunde genommen den wissenschaftlichen Diskurs mal reinzubringen, da gibt es nämlich keinen. Die gehen nicht auf den wissenschaftlichen Diskurs, auch auf die Unklarheiten. Die Wirkungsforschung ist ja auch nicht so ganz klar, das ist ein hochkomplexes, hochkompliziertes Thema, es wird aber geforscht. Und allein die Tatsache zu sehen, okay, wir können nicht mit so einfachen, plakativen Modellen arbeiten und Verschwörungstheorien, wir müssen uns hier viel intensiver mit auseinandersetzen, das überfordert viele. Aber wenn wir das schaffen würden, ich bin auch nicht jemand, der hier sich hinstellt und sagt, wir brauchen gar nicht zu forschen, weil letztendlich spielt das keine Rolle. Natürlich wirken Medien, deswegen konsumieren wir sie ja auch. Aber dieses 1:1 Wirkung, wie wir das immer implizieren, das gibt es nicht. Und die Wirkungsforschung ist hochdifferenziert und man muss sich damit auseinandersetzen. Und bei Psychotherapeuten und bei Pädagogen habe ich oft das Gefühl, dass gerade in Deutschland dann diese Scheindiskussion, die Medien auch überbewertet. Also in meinen Augen werden die Medien extrem überbewertet. Das ist halt auch ein Mittelschichtsproblem. Also viele Lehrer, Therapeuten bewegen sich wirklich in ihren eigenen Welten und die wahren Konflikte in der Gesellschaft kommen da scheinbar nicht an.
Das ist eigentlich schon das Problem hier. Also es geht ja darum, dass das ja ein neues Medium ist und es gibt ja durchaus viele Probleme jetzt gerade beim Entziehen von jungen Menschen und es sind ja neue Phänomene, die da auftauchen. Man weiß nicht, wie man damit umgeht. Es ist jetzt schon so eine Art Angst oder Berührungsangst mit dem Medium und es entstehen natürlich Fragen. Und das Problem ist ja, dass die Wissenschaft oder diese seriöse Auseinandersetzung mit dem Problem, die Wirkungsforschung, die ist einfach nicht in der Lage, einfache Antworten auf diese Fragen zu liefern. Sie ist ja gar nicht an den einfachen Antworten interessiert, die gibt es gar nicht in dem Kontext. Es geht ja darum, eher vielleicht die Komplexität des Sachverhalts aufzuschließen. Und für die Leute, die jetzt gerade in diesen Situationen sich befinden und die gerade eben diese Fragen suchen, ist natürlich auch keine große Hilfe. Das öffnet natürlich die Möglichkeit eben für Leute, die, sage ich mal, mit eben Verschwörungstheorie, mit Vorurteilen, mit sage ich mal, auch vielleicht mit Täuschung auch sogar an die Sache rangehen. Das ist natürlich ein schönes Klima, wo die Leute sehr, sehr aktiv sein können.
Also ein Beispiel dafür, was ich letztens erst bei einer Anhörung im Landtag gehört habe, war das Beispiel, denken Sie an Ihr Auto und denken Sie an ein Kind, das 9 Jahre alt ist, 10 Jahre alt ist, vielleicht 12 Jahre alt ist, würden Sie das mit Ihrem Auto fahren lassen, im Straßenverkehr in München? Sagt jeder, nein. Ja, aber Computerspiele darf es schon spielen. Und so die geistige Reife und die Reaktionsfähigkeit und das Lernen von komplexen Handlungen, wie man das im Straßenverkehr braucht, das hat man natürlich erst mit 16 oder 18 und genau dasselbe trifft auf Computerspiele zu und deshalb sollte man die vor 12 Jahren eigentlich wie alle anderen Medien wie Fernsehen oder sowas eigentlich auch nicht konsumieren. Das sind so richtig. Also solche Sätze fallen in solchen Anhörungen und ich kann jedem nur raten, wer mal die Gelegenheit hat, sich an einer Anhörung in irgendeinem Landtag oder im Bundestag als Gast oder Zuhörer da reinzusetzen. Es hat hohen Unterhaltungswert, manchmal auf Niveau des Heise-Forums, aber der Unterhaltungswert ist auf jeden Fall da.
So, wir haben noch 10 Minuten Zeit und noch 3 Äußerungen, die ich noch auf der Liste habe.
Gut, ich mache es recht kurz. Also zur Gewaltdebatte, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also ein Beispiel ist, dass in der Theorie, es gibt dieses schöne Buch von René Girard, Das Heilige und die Gewalt, überhaupt erstmal zu unterscheiden, was ist Gewalt in der Realität und Gewalt in den Medien. Die Frage auch zu stellen, welche Funktion könnte es auch haben, dass wir gewalthaltige Geschichten seit Homer haben. Wer die Ilias gelesen hat, die ist sowas von brutal, aber gehört zu unserem Grundinventar. Womit ich jetzt überleiten möchte zu der Frage, die auch eingangs gestellt ist und ein bisschen auf dem Thema ist, wo seht ihr die Akteure, die Diskurse, die Gegenpositionen besetzen können? Ihr habt natürlich die Hersteller oder den Gameverband, die von der Profession her natürlich die Funktion haben, zu sagen, okay, wir bauen Gegenbegriffe auf, wir benutzen zum Beispiel nicht den Killerspielbegriff etc. Also wo seht ihr da Ansätze für eine Grassroots-Bewegung, für eben das, was Martin Hase gestern im Vortrag sehr schön dargestellt hat, welche Begriffe, welche Frames, welche Diskurse werden, wie wird das besetzt, die Begriffe, und wie kann man da natürlich auch einen Gegenpunkt setzen?
Also da kann ich dir eigentlich relativ schnell eine Antwort geben, zum Beispiel unsere Community oder die Gamer. also nicht die Spieleindustrie, da gibt es immer dann eben auch unterschiedliche divergierende Interessen, aber der Spieler, der Mensch, der das nutzt und sagt, das ist ein Bestandteil meines Konsums und ich identifiziere mich damit, das ist auch eine Jugendkultur, es geht ja darüber hinaus, es ist nicht nur Spaß, sondern ich sage, ich identifiziere mich mit dieser Community und das ist für mich wichtig, die müssen diese Überzeugung hat eigentlich auch einfach eine Stimme geben und sagen, sich organisieren. Wie der VDVC gibt es ja so einen relativ neu gegründeten Verband der Computerspieler. Sowas muss gefördert werden. Und man muss vor allen Dingen halt auch all die jungen Leute, die zum Beispiel an den Hochschulen sind oder in den Unternehmen, die mit dem Thema Games aufgewachsen sind, auffordern, das Thema wirklich dann auch in ihrem sozialen Umfeld zu platzieren. Das passiert ja auch. Es gibt jetzt vermehrt Forschung zu dem Thema. Und es gibt vermehrt politische Auseinandersetzungen und Diskussionen zu dem Thema. Und wir haben auch Erfolge. Die Community organisiert zum Beispiel eine Demonstration, nachdem bei uns nach Winnenden ja eine unserer E-Sport-Veranstaltungen zum Beispiel auch in Karlsruhe verboten. Also es gab einen langen Diskurs dazu. Der Oberbürgermeister, CDU-Mann, absolut kein Gamer, hat gesagt, nee, das hat hier stattzufinden, also auch so jemand, der wirklich ganz geradlinig gesagt hat, das findet statt, aber wir haben uns zurückgezogen, weil wir gesagt haben, wir wollen es nicht instrumentalisieren. Danach gab es eine Demo und dann hat man gemerkt, die Leute können sich organisieren, haben dem Phänomen ein Gesicht gegeben und dann gab es im Anschluss Kommunalwahlen und da haben zum Beispiel die Piraten da überdurchschnittlich abgeschnitten. Das heißt, es gibt, der Konsument hat eine Stimme, auch gegenüber der Spieleindustrie. Das heißt, wenn wir ihn sensibilisieren, wenn er weiß, okay, ich bin nicht alleine, sondern ich bin Millionen, genauso wie jemand, der wirklich im Supermarkt mit seinem Kauf bestimmten Einfluss ausüben kann, kann auch der Konsument von Computerspielen seinem Hobby einen Ausdruck geben. Und andere Player sind natürlich auch die Wissenschaftler. Und das Problem ist, das macht Herr Pfeiffer ja auch, anders als andere Wissenschaftler, die Wissenschaft bewegt sich in einer eigenen Sphäre. Sozusagen mit Luhmann gesprochen, sozusagen ein eigenes soziales System. So. Das Problem ist, es kriegt relativ wenig davon nach außen, vor allen Dingen das, was sehr komplex ist. Und es gibt hochspannende Dinge, die auch im Bereich Wirkungsforschung stattfinden, die aber kein Medium aufgreift. Und der Journalismus, ja, der versagt auch in dieser Frage, weil es ihm nicht gelingt, das zu durchbrechen und wirklich die spannenden Akteure in der Wissenschaft, auch die Kontroversen in der Wissenschaft, einfach zu transportieren. Und es ist einfach, den Pfeiffer einzuladen, der nämlich ganz explizit nur darauf anlegt, er hat ein Institut, der muss sich das finanzieren, der muss Gutachter machen, der will die USK beerben, was auch immer, er hat verschiedene Intentionen und der macht, jenseits von dieser Wissenschaftsdiskurs, macht er seinen eigenen Diskurs auf und geht die Politik an. Und die fallen ihm auf den Leim, das ist das Tragische. Die Journalisten fallen ihm auf den Leim und die Politiker. Aber das müssen wir versuchen zu verhindern.
Ich glaube, von dem träumen wir alle heute Nacht. Ich gehe mal ganz kurz nach hinten.
Ach nee.
Er ist hier, der Herr war zuerst.
Ja, ich wollte nochmal zurückgehen auf den Kernpunkt eigentlich meiner Meinung nach. Und zwar, ja, ich finde, das war ein bisschen im Kreis um den Kernpunkt eigentlich. Und zwar ist es eigentlich meiner Meinung nach, warum das eben so ist, dass die ältere Generation, sage ich jetzt mal, die Politiker, die das entscheiden, warum das eben so ist. Ja, weil die ganzen anderen Themen, warum jetzt hier keine Spieleentwickler, also warum das ein schlechter Standort für Spieleentwickler ist oder die Suchtproblematik, die bauen eigentlich alle auf dem Kernpunkt auf. Und das liegt vielleicht daran, dass das Verständnis eben nicht da ist und die Akzeptanz von den älteren Leuten, sage ich jetzt mal. Und da finde ich das ziemlich gut, das kannte ich jetzt nicht, also dass sowas schon gibt, dann, dass mit den Politikern das veranstaltet wird. Weil ich denke, wenn die Leute das erstmal ausprobieren würden und jetzt mal ein paar Spiele ein bisschen anspielen würden, sage ich mal, und sich da reinspielen, dann würden die das vielleicht auch besser verstehen. Von daher finde ich das auf jeden Fall schon mal ein super Ansatz und man sollte das vielleicht auf der Ebene dann weiter probieren. Ne? Weil die anderen Themen, warum jetzt die Wirtschaft nicht hierher kommt, das ist ja alles, weil es im Prinzip insgesamt nicht so akzeptiert oder teilweise ja verpönt wird oder belächelt von den Eltern. Ja, wenn man jetzt sagt, man spielt, dann sagen die, mach was Vernünftiges. Ja. Und das liegt dann daran, dass die einfach nicht, dass die einfach nur dann die krassen Beispiele vielleicht auch kennen von den Killerspielen, sage ich jetzt mal, aber nicht, dass die Bandbreite jetzt oder die, ja, die, dass die dass das Angebot ja noch viel, viel weiter gefächert ist und dass man jetzt nicht die ganze Zeit nur einen Headshot nach dem anderen machen muss, sondern dass es auch andere Spiele gibt.
Darf ich kurz? Jetzt muss ich natürlich mein Arbeitsfeld ein bisschen mit einbringen. Hier vorhin, glaube ich, hat sich jemand gemeldet. Mein Arbeitsfeld, so die Kinder- und Jugendarbeit, weiß eigentlich gar nicht mehr, wo sie anfangen soll. Die Leute, die da arbeiten, vor allem hauptberuflich arbeiten, sind jetzt nicht so viele, vor allem deutschlandweit, die zu dem Thema Medien vielleicht irgendwas sagen könnten. Im Bereich von dem, dass man versucht, die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wahren, gibt es momentan so viele, Bewegungen, die dahingehend ausgerichtet sind, die Freiheit von Kindern und Jugendlichen zu beschränken oder irgendwelche Dinge zu machen, die einfach entgegen deren Interessen sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen. Da wird da sehr viel Mist gemacht. Darum kann man es ja eigentlich gar nicht aus unserer Sicht jetzt so stark in dem Bereich von Computerspielen nochmal raushängen. Man, vor allem, weil die Leute, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, da sehr, sehr wenig Erfahrung und Eigenerfahrung vor allem haben. Das sind auch Leute, die oft in den 40er, 50er drinnen sind, wenig eigene Spielerfahrung haben. Das sind einfach die Leute, die da aktiv sein könnten, nicht vorhanden. Und gerade die Jugendarbeit ist eigentlich einer der wenigen Player, um auf die Frage dann nochmal zurückzukommen, die gegenüber der Politik vielleicht nochmal eine Stimme sein könnte. Ansonsten fallen mir eigentlich neben der Industrie nur noch ganz wenige Player ein, die hier in diesem kooperatistischen System der Politik, also wo man immer über Lobbygruppen versucht, Politik zu beeinflussen, an die Player, an die Themengeber herangeben könnte. Ne?
Na, ich würde, weil wir haben schon, im Grunde ist unsere Zeit fast rum, ich würde hier die letzte Äußerung noch gerne.
Ja, ich wollte eigentlich mal fragen, wie sieht es eigentlich mit den Journalisten aus? Weil ich denke mal, die sind eigentlich auch ein wichtiger Player in der ganzen Sache. Und ich habe schwer den Eindruck, dass die teilweise auch einiges an Bildungsdefiziten haben, wenn man so in die FAZ und in die Frontal 21 dieser Welt reinguckt, dann schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Ja. Und die könnten eigentlich...
Kann ich nur bestätigen, macht die Pressearbeit auch für unsere Events. Also es gibt auch positive Zeichen. Also bei der Welt arbeitet, ich weiß nicht, mir fällt der Name nicht ein, ein junger Mann, der dort wirklich das Thema Games auch im Feuilleton sehr differenziert und sehr kompetent ausbreitet. Friedmann, glaube ich. Es gibt sicherlich dort ein großes Defizit. Und das ist halt auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn es ein Skandalthema in der Gesellschaft gibt, dann kann man es den Journalisten auch nicht verübeln, dass sie diesen Skandal nutzen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn es gerade um, sagen wir mal, auch um Journalisten geht oder auch um Blätter oder Medien, die sagen, wir wollen uns sozusagen von dieser Skandalisierung abheben, dann stimme ich dir vollkommen zu, wobei wir in den letzten Jahren wirklich einen Fortschritt gemacht haben. Das merkt man zum Beispiel bei unseren Events, also das Thema soziale Spiele, E-Sport, das wird auch immer bekannter. Counter-Strike wird auch sozusagen auch entdramatisiert zusehends, dass ich sehe da Fortschritte. Aber ganz klar, das ist einer der wichtigen Akteure, die in letzter Zeit versagt haben. Wenn man World of Warcraft als Killerspiel bezeichnet, dann ist das nicht so... Das ist dem FATS-Kollegen da passiert.
Ja. Also ich als Journalist kann sagen, wir haben nur Defizite. Ja. Weitere Äußerungen. Ich habe gerade noch eine halbe Stunde für uns rausgeschlagen. Tue ich jetzt einfach mal so, als hätte ich
begriffen. Max, du könntest doch mal aus deiner Journalisten aus deinem Journalistenleben erzählen. Wie stark sind denn so Redaktionen besetzt? Wie viel Zeit habt ihr denn? Also du bist Freier, fester Freier.
Dafür muss ich mich hinsetzen, das ist dir klar.
Okay, aber dass du auch nochmal zu Wort kommst, weil ich glaube, dieser Journalistenblickpunkt ist eigentlich schon mal interessant drauf und wie Redaktionen vielleicht überhaupt mit dem Thema umgehen.
Also ich, Das Problem ist, dass es im Journalismus eine sehr starke Negativdiskussion ist. Das erleben wir auch hier, das ist bei so einem Panel, dass man sich die negativen Sachen raussucht und es selbst mir, wenn ich mir vorher vornehme, ich denke, okay, ich versuche dieses Panel in eine positive Richtung zu treiben, dass man natürlich die Probleme angeht und dass die Diskussion in Deutschland eine sehr problemorientierte Diskussion ist und nicht eine, die sagt, wow, wir finden Games sind ein tolles Medium, wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass es Killerspiele oder irgendwas gibt, sondern wir sagen, was kann man mit Games eigentlich alles machen? Ja, es gibt zum Beispiel, ich versuche auch immer solche Geschichten zu erzählen, es gibt in, ich glaube Kalifornien war das, haben sie neulich eine Schule aufgemacht, die wird mit Games unterrichtet, da haben die Games Prinzipien genommen, Games tatsächlich zum Unterrichten programmiert. Neulich kam ein Chinesisch-Lern-MMO raus, was das Geilste war, was ich in letzter Zeit gesehen habe, wurde von so einem chinesischen Council programmiert und da ging es darum, man fängt am Flughafen an, man kann kein Wort Chinesisch und dann kann man halt so 3-4 Stellen aufsuchen, die bringen einem was bei und wenn man das irgendwie gerafft hat, kommt man in den nächsten Level, wenn man das richtig kann, kann man eine Wohnung kriegen und so weiter. Am Ende kann man Chinesisch und natürlich laufen da andere Leute rum, die auch alle nichts können. Das sind dann im Zweifelsfall, ist das ein Inder, dann versucht man irgendwie über das Chinesisch, was der auch schon gelernt hat und so weiter. Sowas fand ich zum Beispiel toll oder ich glaube, ich weiß nicht, ob das Großbritannien war. Es gab zum Beispiel ein MMO für Kinder, wo die den Straßenverkehr lernen sollen. Auf einer Fantasy-Basis, da sind so große Energielinien, die durchziehen das Land und da kommen immer Monster. Und wenn man diesen Monstern in den Weg geht, dann ist man tot. Das heißt, man muss immer ganz genau aufpassen, wie bewegen sich diese Monster und mit mehreren Kumpels kann man die Monster aber auch zum Anhalten bewegen und so weiter und so fort. Und man kann sich halt in dieser Stadt fortbewegen. Und das sind solche Beispiele, die ich mir auch immer raussuche, weil ich denke, es gibt auch tolle Beispiele aus dem Bereich und es gibt halt nicht nur Killerspiele. Es ist aber extrem schwer, das den Kollegen zu verkaufen. Man muss halt das Vertrauen der Kollegen haben, dass die auch sagen, okay, der Malotki ist zwar ein bisschen verrückt, aber manchmal hat er auch interessante Geschichten und dann kommt zum Beispiel eine Kollegin zu mir, sowas passiert mir dann, die hat ein Kind und dann sagt das Kind, Mama, ich möchte hier dieses Free-to-Play-MMO spielen. So. Dann sagt das Kind zu mir schon, frag mal den Max, der ist ja auch Gamer, der sagt bestimmt ja. Und dann habe ich mir das natürlich angeguckt, habe ich gesagt, ja, pass auf, das ist Free-to-Play, das hat aber einen Shop, das ist Micropayment, das geht sicherlich übers Handy und wenn du nicht guckst, dann bezahlt er sich da den Arsch wund, weil das viel mehr Geld einnimmt als Monthly Subscription Fee MMOs. Aha, so. Und ich finde halt auch, man muss halt beide Seiten sehen. Also man muss dann verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen können und das kann man nur, wenn man selber Gamer ist. Ich kenne bei uns, bei 1Live in der Redaktion, insgesamt noch 2 Leute, die sowohl die Begeisterung als auch den Background haben, überhaupt das beurteilen zu können und ich sage immer gesund beurteilen zu können. Ja. Wir sind ja jetzt hier heute auch kein Pro- und Contra-Panel, das muss man ganz deutlich zugeben, aber deswegen, ich verstehe auch die Kritik, ich finde nur auch wichtig, dass klar wird, dass wir auf einer Pro- und Contra-Basis auch alle argumentieren. Ja. Also wir sagen nicht nur, boah, Games geil, weil das interessiert mich nicht mehr. Ich finde Games auch langweilig und scheiße zum Teil. Genauso wie ich manche Filme langweilig und scheiße finde, weil sie schlecht sind, weil sie dünn programmiert sind oder weil sie mich verarschen wollen oder was auch immer. Und es gibt aber auch Sachen, die finde ich faszinierend. Und ich finde, man muss halt das ganze Spektrum klarkriegen. Und für das ganze Spektrum ist nicht immer Zeit, weil das ganze Spektrum ist nicht unbedingt spannend. Und es ist nicht unbedingt spannend, so ein Thema zu vermitteln. Wenn jemand das Wort Killerspiele sagt, stehen sofort alle mit ganz gerader Wirbelsäule da und haben Angst. Wenn ich irgendwas sage von Chinesisch lernen MMOs, dann sagen die immer so, Chinesisch, ich weiß nicht, wenn man China-Special macht. So halt, ne? Und deswegen, also das ist so mein Arbeitsalltag, aber die Leute werden offener und neulich hat mich ein Kollege, der mit Gaming überhaupt nichts am Hut hat, bei Facebook zu Farmville eingeladen. Ich fühlte mich in meinem Nerd-Status gekränkt und habe abgelehnt. Es entwickelt sich vielleicht in eine Richtung, wo man dann auf einer breiteren Ebene diskutieren kann. So, das wäre so.
Ich finde gerade auch in diesem Aspekt, wenn wir über Sachen sprechen, die die Spielindustrie ein bisschen falsch macht, ich habe ein bisschen auch den Eindruck, dass die Spielindustrie auch nicht wirklich in der Lage ist, sage ich mal, Stories zu produzieren, die sich auch Leuten erschließen können, die mit der Spielindustrie nicht so viel zu tun haben. Also ich habe den Eindruck, dass die Spielindustrie sehr viel eben mit dem Journalismus, der den Spielejournalismus arbeitet, also eben die Spielezeitschriften, PC Games oder eben entsprechende Blogs, dass die halt sehr spezifisch bedient werden, wo ein sehr kleines Publikum eben da sich die Sachen anschaut und eben nicht Leute, die damit nicht viel zu tun haben. Es gibt da ganz gute Gründe, wieso man das nämlich nicht macht. Also man versucht zum Beispiel keine Akteure aufzubauen, weil man von den Leuten dann sehr abhängig ist. Die kann man ja nicht so leicht feuern, wenn es irgendwas geht. Man versucht ja nicht irgend so ein ganzes Franchise an eine Person festzumachen. Es gibt bestimmt ein paar Akteure, wo man die immer wieder so auftauchen, so Peter Molyneux oder sowas, der taucht dann immer sehr schön medienwirksam auf, lässt ein paar Sprüche fallen und das kann man dann wunderschön verkaufen. Ne? Wo ich so ein bisschen Hoffnung sehe, ist, dass gerade, und das ist schon wieder die gleiche Antwort, aber gerade der Independent-Bereich da ganz anders arbeitet, wo sich eben die Spielentwickler selber als Akteure verkaufen und auch selber ganz klar sagen, was die Ideen hinter den Spielen sind. Es sind eben keine Spiele, die in einer Konferenz, in einer großen Gruppe entstanden sind und wo irgendwie so zielgruppenmäßig alles abgestimmt und feingeschliffen worden ist, sondern wo auch mal ein Statement dahinter steckt, dass man auch wunderschön auch vielleicht ein Interview herauskristallisieren kann. Und ja, also ich sehe da eine große Hoffnung, dass da vielleicht sich in der Zukunft was tun wird.
Bei solchen Sachen ist es zum Beispiel aber auch immer so, es muss sich medial verkaufen lassen. Ne? Und wenn wir zum Beispiel so ein Spiel haben wie Heavy Rain, das wird den meisten Begriff sein, viele haben sich deswegen irgendwie ein PS3 gekauft, kürzlich erst, wo ein Spiel einen optischen Anspruch hat, der so groß ist, dass man eben auch als normaler Konsument, der nicht mit Games zu tun hat, denkt, oh, das sieht jetzt aber echt aus. Oder, boah, die Augen, oder das ist ja jetzt besonders menschlich und so. Und dann aber eben ein Spiel ist, was eben sich als Erwachsenenspiel präsentiert. Da kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Während so Nerd-Games, die wir vielleicht beeindruckend finden, also zum Beispiel das Game Portal, vorhin war ja die rote, ne? Ich finde auch, eins der Spiele der letzten Jahre, ich habe es durchgespielt, ich spiele nur noch selten Spiele durch, weil sie mich irgendwann langweilen, aber ich habe auch gedacht, geil, so, und dann versuch mal das zu erklären, ja. Das ist total geil. Du schießt ein Loch in die eine Wand und ein Loch in die andere Wand und dann gehst du durch das eine Loch und kommst aus dem anderen Loch raus. Stell dir das mal vor. Und dann, ja. Und dann sagt man den nächsten Satz, das klingt jetzt total simpel, aber ja, du musst es einfach selber spielen. Okay. Ne? Oder ja, also das ist halt die Schwierigkeit. Gerade bei so Indie-Games oder so, die so ein bisschen spezieller sind. Zum Beispiel hier auch, was weiß ich, hatten wir neulich darüber gesprochen, dieses Misadventures of Dr. Winterbottom oder so ähnlich, so ein kleines Indie-Game, wo man die Zeit quasi zurückschalten kann, um immer wieder über sich selber zu hüpfen und sich mit sich selbst Strukturen aufbaut. Einem Menschen das zu erklären und es ihn nicht spielen zu lassen, ist quasi unmöglich. Aber es ist ein super Game und total klein, 20er Jahre Optik, tolle Musik, alles anders, alles freaky. Super, super Beispiel. Ja. So, ich bin aus meiner Moderatorenrolle rausgefallen. Jetzt hast du es geschafft.
Das macht nichts. Ja. Ich moderiere für dich nicht. Ich moderiere für dich nicht weiter, weil mein Mikro nicht funktioniert. Ja. Jetzt funktioniert es. Du kannst ja noch mal ins Publikum starten. Ich weiß nämlich nicht, wie die Uhrzeit so ist.
Wir haben noch ein bisschen, ich habe gedacht, wir müssten schneller sein, aber wir haben, glaube ich, noch 20 Minütchen oder so.
Ich bringe noch ein Negativbeispiel an der Stelle. Ich war letztens mal wieder auf einer Seite von einer Landeszentrale für politische Bildung, das Land verschweige jetzt mal. Da bieten die ein tolles Puzzle an, um die Europäische Union kennenzulernen. Das hat einen Unterhaltungswert. Das ist ungefähr so, wie wenn ich meine Sockenschublade aufmache und versuche, die zu ordnen. So ist es bei diesen europäischen Ländern. Total mies gemacht. Ich könnte dann nicht mal sagen, dass es in Flash programmiert ist. Es ist einfach nur wirklich mies. Und dann wundert man sich darüber, dass Lernspiele bei den Leuten nicht irgendwie ankommen. Also hier, glaube ich, gibt es noch ganz, ganz viel Bedarf. Und es gibt aber auch ganz, ganz gute Beispiele in diesem Serious Games Bereich, wo man Lerninhalte ganz, ganz gut umgesetzt hat. Und ich glaube, wenn sich das mal ein bisschen verbreitet und man dazu übergeht, auch an Schulen vielleicht zu begreifen, dass das Handy nicht verboten gehört, sondern vielleicht eher das Medium ist, wo man die Hausaufgaben damit macht, dann hat man in dem ganzen anderen Bereich, der da außen rum geht, in diesem Games-Bereich vielleicht auch mehr Blumentöpfe zu gewinnen.
Ich wollte einen ganz anderen Aspekt aufmachen. Mir ist gerade was eingefallen, und zwar, wir diskutieren ja immer darüber, dass wir uns beklagen, es gibt hier Vorurteile, aber ich habe das Gefühl, dass weil gerade bei Counter-Striker zum Beispiel, das ist ja wie so eine Konterkultur auch, also so eine Jugendkultur, die sich halt auch abgrenzen möchte, bewusst. Und ich erlebe das in meiner Arbeit, dass unsere Community sich auch oft darüber aufregt, dass wir den Diskurs suchen, zum Beispiel mit Politikern. Also die sagen, ja, lass doch die alten Knacker, die können es doch sowieso nicht verstehen. Also es ist so, wir erleben das, es ist vielen Jugendlichen halt auch, glaube ich, auch recht, dass sie ein Thema haben, zumindest ein Thema, mit dem sie anecken. Also man erlebt, das ist so eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite will man nicht ausgegrenzt werden. Auf der anderen Seite erlebe ich das, dass es nur noch wenige Themen gibt, wo Jugendliche wirklich gegen ihre Eltern opponieren können. Und das ist eines dieser Themen. Und das ist für viele auch gewollt. Das ist schizophren. Und deswegen erkläre ich mir auch zum Beispiel, wenn wir so einen Elternladen machen, also wir müssen das gegenüber unserer Community wirklich verteidigen. Die sagen nicht, boah, macht ihr super, sondern ey, was habt ihr für Luschen, ihr knickt ein, also solche Slogans kommen. Das heißt, das muss man auch begreifen. Vielleicht ist es auch normal, das haben die Rocker so gemacht oder die Groovies und sowas. Das ist halt auch so eine Abgrenzung gegenüber der Erwachsenenwelt.
Ich weiß nicht, wer diese, das ist jetzt nochmal eine etwas andere Ebene, aber wer diese South Park-Folge gesehen hat zum Thema Facebook, ja, wo der Vater immer versucht, sich mit seinem eigenen Sohn anzufreunden, der immer sagt, Dad, bitte. Das ist halt so dieses Moderne, nicht aus der Disco abgeholt werden. Man möchte nicht unbedingt mit seinem Vater Shooter spielen. Ja, okay. Gibt es noch Wortmeldungen? Wolltest du noch, oder? Er hat sich erledigt, okay.
Bitte. Wir haben jetzt sehr viel über Spiele geredet, aber irgendwie kommt mir das mal so vor, dass als wir nur zwei Punkte hätten. Einmal diesen Suchtfaktor von WoW zum Beispiel und einmal diesen Killerspielefaktor von Counter-Strike. Kann man nicht über mehr reden, zum Beispiel wie kompliziert es ist, eine Gilde zu führen, eine Raid-Instanz zu leiten und ob man das nicht fördern könnte?
Also definitiv. Also das ist ja das, was ich letztendlich auch eigentlich permanent versuche, nämlich das Positive an Games zu betonen, dass man zum Beispiel das wirklich wie eine Sportart betreiben kann, wo es um Leistung geht, wo es darum geht, im Team zu funktionieren. Dass man, wir haben über 400.000 Clans in Deutschland, ja, über 20.000, die sich mehr oder weniger semi-professionell organisieren. Es gibt Clans, die wirklich ihre Spiele bezahlen. Wir haben hier in Mülheim, ja, in Köln ein Vereinsheim, das heißt ein Faculty, das so heißt der Verein, ein E-Sport-Clan, der wirklich dann auch sich dem Stadtteil gegenüber öffnet. Wir haben mit Games, kannst du extrem viel lernen, auf der kognitiven Ebene, ja, Hand-Augen-Koordination, strategisches Denken. Es gibt ja auch viele Autoren, die sagen, wenn du dich heute, in der heutigen Zeit, mit Internet und Games nicht beschäftigst, dann verlierst du wirklich auch die Chance, später sagen wir mal, Kompetenzen zu erwerben für deinen Beruf. Ganz bei dir. Aber das ist halt nicht das Panel. Das ist vielleicht auch typisch deutsch. Wir haben solche Panels, zum Beispiel über die positiven Aspekte des Gamings. Dazu gibt es übrigens auch Forschung. Aber versucht mal, da Forschungsgelder zu bekommen. Da kannst du aber lange suchen.
Ja, das ist, hallo. Also das ist auch so ein bisschen für mich das Problem in diesem Begriff Serious Games. Also klar, super wichtiges Thema. Auch ein Forschungsschwerpunkt bei uns beim Cologne Game Lab. Wir machen gerade ein Forschungsprojekt zum Thema Serious Games. Wo ich mir da immer Sorgen mache, ist, dass man immer versucht, dann daraus natürlich dann immer so ein Lehrspiel zu machen, also eben so ein Sockenschubladenspiel. Ne? Das ist dann so ein bisschen auch dieser spielerische Faktor, so ein bisschen, also dieser Spaßfaktor vielleicht, sage ich mal, aus den so ein bisschen weggelassen wird. Ne? Dass du dann so sehr dieses zielorientierte, du musst jetzt das und das erlernen und wenn du das hier fertig hast und dann diesen Quiz gelöst hast, dann hast du diese Kompetenz beherrscht. Was ich dahingehend eben spannend finde, ist eben herauszuarbeiten, die Spiele, die bereits existieren, die ja gar nicht dazu da sind, irgendwie den Leuten die Sachen beizubringen. Was für positive Aspekte könnten die vielleicht haben? Also für mich ist es auch immer so, und das sind eben Sachen, die angesprochen worden sind, also allein eben so ein Spiel ist ja immer so ein Lernprozess, den man eigentlich da durchmacht. Man wird ein Software oder ein System gegenübergestellt und man muss sich in diesem System alleine zurechtfinden. Man muss herausfinden, wie man hier aktiv sein kann. Und man lernt auch sehr schnell, dass man eben auch auf dieses System Einfluss nehmen kann, dass man also eben aktiv sein kann, dass man es auch so verändern möchte, kann, wie man es möchte. Und für mich ist das einfach eine sehr fundamentale und super wichtige Lektion fürs Leben, dass man eben in der Lage ist, Sachen zu verändern, irgendwas positiv zu beeinflussen.
Es gibt noch einen Aspekt beim Lernen, oder Lernen mit Computerspielen, es ist ein relativ hartes Lernen. Also ich finde, wenn du einen Verein hast oder eine Firma hast, wo du merkst, es läuft nicht so richtig, dann holst du dir einen Unternehmensberater oder jemanden, der einen Verein berät und dann kriegst du da ein bisschen Support und dann musst du ja dein Vereinsziel irgendwie erreichen und dann läuft es schon irgendwie weiter. Wenn du wie früher zu Ragnaros-Zeiten einen 40-Mann-Raid hattest oder jetzt einen 25-Mann-Raid bei WoW, da gibt es dieselben Probleme. Du hast Leute in dem Raid drinnen und es sind ja meistens mehr als wir 25, du musst ja 30 Leute vielleicht koordinieren, da ist einer ätzend, der andere redet zu viel, der andere redet zu wenig, der nächste hat ein Kind. Es ist sehr, sehr schwierig und du kriegst aber eigentlich wenig Unterstützung von irgendwelchen Seiten, musst die aktiv einfordern und man merkt immer dann, dass so ein Raid nicht funktioniert, wenn er A, die Bosse nicht legt oder B, wenn er einfach auseinanderbricht. Und das ist ein sehr hartes Lernen von sozialen Fähigkeiten, wie es kaum irgendwo der Fall ist.
Ja, ich wollte auch kurz nochmal zwischenwerfen, solange ich das überreiche hier, zum Beispiel Motivation in Games. Ich habe gesehen, wie Freunde diesen Winterspring Tiger, ich weiß nicht, wer den kennt, es ist ein Mount, ja. In diesem Spiel in World of Warcraft kann man auf solchen Tieren reiten, ja. Und wenn man irgendwas als Alleinstellungsmerkmal haben wollte, was wirklich, wirklich besonders ist, musste man sich damals auch in Zeiten, als die Prinzipien noch etwas härter waren, tatsächlich sehr bemühen. Und ich glaube, der hat diese Quest, die man da erledigen musste, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 800 bis 1200 Mal hintereinander erledigt. Ja. Das ist ziemlich langweilig und jeder weiß, dass das langweilig ist und auch er wusste das. Und ich habe gedacht, wenn Spiele einen dazu motivieren können, so etwas Langweiliges 1200 Mal zu wiederholen, wenn man diese Prinzipien einbauen könnte in Lernen, ja, von Dingen, die etwas relevanter sind als der Winterspring Tiger, dann haben wir gewonnen.
Wenn das dann die Steuererklärung ist, ne? Also das habe ich mir auch gerade gedacht. Also, Serious Games sind ja eigentlich die Königsklasse, oder sollten sie eigentlich sein und sind sie nicht. Und wenn man der Computerspielindustrie irgendwas vorwerfen könnte, dann glaube ich, dass sie eher so Richtung Rockstar Games mäßig Bully und Richtung Gewalt gehen wollen, auch das vielleicht auch aus dem Propaganda-Effekt raus. Aber eigentlich könnten da draußen viel mehr edukative Games sein, die eben nicht so treudeutsch, langweilig, sockenartig gestaltet sind, sondern auch mal richtig cool. Und die einzigen, die das dann halt mal angefasst hatten, ist eben Nintendo. Aber eigentlich nur qua Not, weil sie mit einer Spielkonsole rauskommen, die irgendwie viel zu alt ist, die sich gegen irgendwas total hypermäßiges von Sony und Microsoft durchsetzen sollen und sich erstaunlicherweise mal auf die Inhalte konzentrieren. Und siehe da, man kann jetzt Dr. Kawashima und Co. stehen oder aber Wii Sports und sowas, das war einfach etwas, das hätte jeder andere auch machen können. Das ist jetzt nicht kein Hexenwerk gewesen und hat aus meiner Sicht durchaus positiven Punkt. Und ich würde mir halt wünschen, für meine Tochter, die ist 10, die halt mit aller Form von Elektronik komplett natürlich umgeht, dass halt das Thema Computerspiele eben nicht stigmatisiert wird. Dass man nicht als Computerspieler automatisch gewissermaßen ein Killerspieler ist, der es vielleicht nur noch nicht weiß, dass er morgen auf Amoklauf geht. Das nervt in Deutschland einfach unglaublich. Und das gilt eben nicht nur für Computerspiele, sondern überhaupt für Technologie im Allgemeinen. Man kann ja gewissermaßen die Tage zurückzählen, wann die erste Google Streetcar brennend am Autorand steht und ein paar Bauern mit Fackeln drumherum und feiern, dass sie jetzt das WLAN oder die Freiheit oder was weiß ich gerettet haben. Also das nervt in Deutschland unglaublich und ich hätte ganz gerne, dass meine Tochter in einem Umfeld aufwächst, wo sie mit Technologie klarkommt. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und wenn das ein deutscher Politiker nicht rafft, dann soll er gehen. Ja.
Ich glaube, es ist an der Stelle nochmal ganz wichtig, auf die Community zurückzukommen, denn um nochmal das Beispiel World of Warcraft zu bedienen, je nachdem auf welchem Server, dass man sich einloggt und den Handelschannel sich anschaut, kann einem Angst werden oder man findet nicht so viel dabei. Ich glaube, dass die Community eines Spiels sehr stark dazu beiträgt, ob man sich wohlfühlt dabei zu spielen oder wohlfühlt mit solchen Medien umzugehen oder nicht. Und ich glaube, dass die Community da sehr, sehr viel Anteil dran hat. Und wenn die sich positiv verhält, auch untereinander positiv verhält, dann ist es schon mal ein ganz großer Pluspunkt für dieses Spiel, aber generell für diese ganze Spieler-Community insgesamt.
So, man merkt, dass viele Leute, die gedacht haben, das Panel startet später, noch reinströmen oder vielleicht auch einfach nur für die Abschlussveranstaltung da sind. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch so langsam schließen wollen. Brennt euch noch was auf dem Herzen? Sowas, wo ihr sagen würdet, das ist das geilste Schlussstatement, das ich jemals gehalten habe, .de zum Beispiel. Dann könntet ihr das jetzt machen. Ich könnte auch zum Beispiel nochmal so eine Frage stellen wie, also um so eine positive, wo seht ihr Games in, sagen wir mal, 10 Jahren? Cool, oder?
So wie Comics wird das zum selbstverständlichen Teil der Medienkultur werden. Es wird sicherlich noch Diskussionen zu den Themen geben, aber im Großen und Ganzen werden wir damit viel entspannter umgehen und es wird auch, sagen wir mal, wirklich gegenwärtig überall zu sehen sein und also relativ entspannt.
Ja, also ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn Games allgemein so betrachtet werden würden wie Filme. Das geht einerseits, wie man damit umgeht, also wie sie eben öffentlich diskutiert werden, dass zum Beispiel in normalen Zeitungen auch immer ganz natürlich ist, dass eine Filmrezension stattfindet und dass die Leute sich über Regisseure unterhalten. Aber andererseits natürlich auch, dass Filme an sich, also das Kino an sich, ganz viele verschiedene Themen natürlich auch behandelt und nicht eben nur Kriegsfilme, sondern eben auch Romanzen oder Komödien oder sowas. Diese Aspekte sind von Spielen noch nicht behandelt worden und da muss eben von beiden Seiten ein bisschen Veränderung stattfinden. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es da mehr Tendenzen geben würde.
Wir haben in Deutschland eine Diskussion, die oft so ein bisschen zwischen Hochkultur und so billiger Kultur hin und her schwappt. Und das wird sehr oft am Medium festgemacht, ob ich jetzt eine Geige habe oder ob ich einen Game-Controller in der Hand habe. Und ich würde mir wünschen, dass die Spiele in 10 Jahren da sind, dass man Hochkultur und, naja, Kultur am Inhalt unterscheidet und nicht an dem Medium, wo der Inhalt drauf stattfindet.
Dann danke ich euch schön, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch viel Beteiligung aus dem Publikum gegeben. Nochmal kurz, damit ihr wisst, wer hier gesessen hat: Christian Majewski, Bastian Dietz, Ibo Masari, mein Name Max von Malotki. Macht's gut, vielen Dank.